Herzlich willkommen. Unser Restaurant ist die Adresse für andalusische Genüsse in angenehmem Ambiente.
Ich finde den Geruch sehr unangenehm hier.
Unsere andalusischen Spezialitäten und hausgemachten Tapas sind kunstvoll zubereitet und liebevoll angerichtet.
Es war zu scharf, zu überwürzt und mit Sprühsahne, die zu süß war. Ich würde es nicht wieder bestellen.
Sowie gute Weine oder spanische Biere.
Katastrophe.
Wir verwöhnen Ihre Gäste in unserem Festsaal mit original andalusischen Speisen und Tapas à la carte als Buffet oder Menü.
Ich hätte gerne einen Oktopussalat.
Oktopus ist leider nicht da.
Oh. Ja. Einen Rumpsteak wollte ich gerne haben.
Es tut mir leid, ist auch nicht da.
Ich hätte gerne einmal eine Gulaschsuppe.
Das ist leider auch nicht da.
Genießen Sie einen Hauch Spanien. Wir freuen uns auf Sie.
Kichererbsen. Der kulinarisch witzige Podcast.
Guten Abend, verehrte Feinschmeckergemeinde.
Mit Ingo Oschmann.
Innen drin viel strukturierter.
Und Frank Fischer.
Der Name passt für den, was wir hier bekommen.
Keine Köchin, keine Kandidatorin, keine Gastronomin eigentlich. Mir macht das alles sehr viel Spaß und ich mache eigentlich nur Sachen, die mir Spaß machen mittlerweile.
Also wer Mayo klaut, der muss ausnässen.
Dazu wünsche ich Ihnen heute schon recht guten Appetit.
Herzlich willkommen zu Kichererbsen. Mein Name ist Ingo Oschmann und mir gegenüber per Skype zugeschaltet ist der Salvador Dali des Tellers, die Geflügelspitze von Real Madrid und der Julio Iglesias am Schneidebrett, Frank Fischer.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe auch schon überlegt, ob ich Real Madrid in deinem Zusammenhang wählen sollte, aber ich habe mir gedacht, die sind momentan ja nicht mehr so gut, das kann ich nicht machen. Aber gut, wenn jemand aus Mainz kommt, dann kann man ihn mit Real Madrid schon vergleichen, also was Fußball betrifft. Aber das wollte ich gar nicht sagen, denn mir gegenüber, also erstmal auch herzlich willkommen zu unserem Podcast, und mir gegenüber sitzt der Ferran Adria unter den kulinarischen Podcastern. Drunter machen wir es heute nicht. Señoras y señores, estoy presente, señor Ingo Oschmann.
Oh, ich liebe deine Ansagen.
Ja.
Und ihr könnt schon ahnen, heute geht es um Spanien.
Ja.
Und Spanien. Bevor wir aber voll einsteigen, muss ich noch eine witzige Geschichte erzählen. Ich hatte einen alten Spiegel, ist es glaube ich, einen alten Spiegel hier liegen, der war über ein halbes Jahr alt, liegt immer so bei uns auf dem Klo. Ich mag immer gerne auf dem Klo lesen.
Achso. Ich habe eben echt einen Moment überlegt, ich dachte, einen alten Spiegel, ich habe nicht an die Zeitschrift gedacht. Ich dachte so, hä? Einen alten Spiegel, ich habe einen alten Spiegel auf dem Klo.
Kopf.
Hä? Was? Ich habe mich kaum gesehen.
So, nein, also lesen,
ja.
Weißt du?
Ja, ja,
ich betrachte mich unglaublich gerne beim Kacken. Ich halte den Spiegel immer schön über mich
rüber. Aber nur alte Spiegel natürlich. Geht's wieder?
Also, herzlich willkommen bei unserem kulinarischen Podcast. Entschuldigung.
Du bist ja gut ausgerüstet mit Tee und Wasser und allem drum und dran.
Ja, wenn ein Krieg ausbricht.
Schneiden wir aber raus, ne?
Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was los ist. So. Andere haben im Schlafzimmer einen Spiegel, ich habe den Spiegel auf der Toilette. Und den lese ich sehr gerne. Und hinten ist immer ein Rezept von Otto Lengi. Otto Lengi ist ein Israeli, der in London mehrere Lokale hat, tolle Kochbücher geschrieben hat und. Da gab es ein super Rezept, ein Porree-Rezept. Da brauchtest du 5 Porree-Stangen.
Was ist denn das für ein Rezept, wo du 5 Porree-Stangen brauchst?
Wenn ich das wüsste, mein lieber Freund.
5? Das ist ja schon...
Ja, das war nur Porree. Also es war irgendwie so ein überbackener Porree. Irgendwas im Ofen.
Mit Porree überbackener Porree.
Mit Porree überbackener Porree an Porree-Stange.
Ja.
Und dann habe ich halt ganz viel Porree gekauft, was ja nicht in den Kühlschrank, flog der also bei uns in der Küche rum. Meine Frau kommt rein und sagt, was hast du denn mit dem Porree vor? Ich sage, ah, das ist ein super Rezept von Otto Lengi im Spiegel, im Stern. Nee, im Spiegel. Wo ist der denn? Da guckt die mich an und sagt, der war doch alt, den habe ich weggeschmissen. So, dann stand ich da auf meinen 5 Porree-Stangen und habe überall recherchiert. Ich habe es weder in meinen Büchern, ich habe bestimmt 6 Bücher von dem Vogel. Ich habe es auch nicht mehr im Netz gefunden. Was machst du dann damit? Und dann habe ich, das ist total irre, ich höre ja unseren Podcast auch gerne selber mal. Ich kann mich selber im Fernsehen, also Bild kann ich nicht ertragen. Hören kann ich nicht gut irgendwie. Und dann habe ich...
Ja, besser als 10.
Besser als 10, definitiv.
Also, ja.
Und dann habe ich einen alten Podcast von uns gehört. Und da haben wir über die Royal geredet, über die Quiche, ja. Lorraine und die Royal, was wir ja oft schon gemacht haben, die ist ja immer mal wieder Thema. Und dann war das, fiel es mir wirklich wie Schuppen.
In der Küchenjazz-Folge.
Ja, auch vorher hatten wir das. Das war nicht die Küchenjazz, ich habe es irgendwie anders nochmal. Ja. Auf jeden Fall hat es mich dann so umgehauen, dass ich nach Hause gekommen bin, stand in der Küche und ich so, ich hab's! Und meine Frau, was denn, die Lottozahlen von nächster Woche? Was? Ich sag, eine Quiche Lorraine, als ob das eine Welterkenntnis gewesen wäre. Und dann habe ich diese Quiche gemacht und sie war fantastisch. Und alle waren verzückt.
Hast du die mit Blätterteig oder mit... Hast du die mit Blätterteig gemacht? Oder?
Ich hatte noch einen alten Butterblätterteig im Tiefkühlfach. Der ist aber nicht so wirklich aufgegangen. Ich weiß nicht, ob der... Ich habe nicht aufs Verfallsdatum geguckt. Man hat ja immer das Gefühl, in der Tiefkühltruhe hält sich alles ewig.
Ja, das stimmt allerdings.
Kann sein, dass der da schon ein paar Jahre drin lag. Aber wir leben alle noch.
Na dann, wenn es geschmeckt hat und alle noch leben, das ist, glaube ich, so das Hauptkriterium beim Essen. Es muss schmecken und am Tag danach müssen alle noch leben, dann war es gut.
Aber das Schlimme ist ja an unserem Podcast, wir lesen uns ja auch Wissen an.
Ja.
Und ich saß dann am Tisch und habe meiner Familie eröffnet, dass also diese Flüssigkeit, die das alles zusammenhält, die Royal ist. Und ich habe noch nie so viel Ignoranz erfahren. Es war allen fürchterlich egal.
Wenn man sich nicht dafür interessiert, vielleicht, dann ist es auch nicht.
Und deswegen ist mir das gerade, also mein Herz hüpft, dass wir beide uns wieder unterhalten über unser Lieblingsthema.
Genau, dass man weiß, man hat den entsprechenden Freak gegenüber, der sich dafür sowas interessiert.
Genau so ist
es. Der beim Wort Royal auch nicht unbedingt an Meghan Markle und an Prinz Harry denkt, sondern an...
Oder Königin Mutter.
Genau, oder an Königin Mutter. Bist du es, Mutter? Nein. Ei und Sahne ist royal bei uns. Mhm. So ist das. Und heute ist unser Thema Spanien. Wir haben es schon angekündigt. Und Spanien. Was verbindest du mit Spanien?
Ich habe meinen ersten Urlaub in Spanien verbracht. Da habe ich.
Ich auch.
Bin ich mit dem Bus nach Spanien mit einem Typen, den ich beim Ferienjob kennengelernt habe. Und alles, was ich hatte, war eine Adresse von meiner Schwester. Das war irgendwie eine Freundin, die in der Nähe von Cadiz eine Surfschule aufgemacht hat. Und da sind wir dann hin. Also dann, ich weiß gar nicht, bis wohin der Bus fuhr, den Rest haben wir dann getrennt. Da war ich nicht mal 18. Und dann an Pinienwald, also das war diese Surfschule, die war aber noch nicht da. Die haben das Haus noch gebaut. Ein Pinienwald, da waren 15 Bielefelder. Ich weiß bis heute nicht, warum das, also Spanier und Bielefelder. Und dann haben wir unser Zelt aufgeschlagen und es waren da ungefähr, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen. Und von jetzt auf gleich, also da war nichts. Am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und alles war voller Surfer. Da ist der Monsun, irgendwie ist da ein Wind und die sind dann mit dem Wind. Und dann waren die zwei, drei Tage da und dann waren die wieder weg. Dann war wieder alles verlassen. Und ich habe meinen 18. Geburtstag dort auf der Straße verbracht, da ging es nämlich wieder zurück. Und hab von denen dann irgendwie noch so einen Kuchen in die Hand gedrückt. Ich glaube, die waren auch froh, als wir weg waren. Aber meinen 18. Geburtstag habe ich in der Nähe von Cadiz, Barbate de Franco hieß das, glaube ich. Das habe ich dort auf der Straße verbracht.
Ja, sehr schön. Das ist ja auch richtig, das ist richtig Spanien, ne? Also Cadiz ist schon richtig weit drin.
Das ist weit
bist
drin.
Da bist du schon fast wieder draußen.
Du bist natürlich jung. Weiß ich, war noch keine 18. Und da war zum Beispiel so ein Typ, der sah aus wie Potato Fritz und werde ich mein Leben nicht vergessen. Und hatte so ein Pferd. Und der hat uns dann eingeladen und dann haben wir uns ein Auto geliehen und sind dann da durch die tiefsten Pinienwälder in die Berge hoch, wo dann auch irgendwelche Städte waren und irgendwelche Jungs mit Motorrädern, wo auch und dann an ausgeschlachteten Autos vorbei, wo du so wirklich denkst, okay, irgendwie gleich halten die uns an, ziehen uns einen über den Schädel und dann war es das. Und dann waren wir dann auch da oben und dann wurde da gekifft und ich habe ja in meinem Leben noch nicht gekifft und dann habe ich auch da nicht so und dann lagen dann so drei kleine Babys irgendwie im Strom, haben geschlafen und es wurde gefeiert und es war völlig abenteuerlich irgendwie.
Potato Fritz.
Ja, kennst du noch Potato Fritz?
Mit wem?
Gerd Müller, nicht Gerd Müller, Paul Breitner. Paul Breitner war Potato Fritz.
Das ist super. Wer erinnert sich nicht an den bekannten deutschen Schauspieler Paul Breitner? Ich glaube, der hat sogar Fußball mal irgendwann gespielt.
Man munkelt.
Man munkelt. Ja, ich war in, habe meinen ersten Urlaub überhaupt in Spanien verbracht. Das erste Mal, als ich außerhalb von Deutschland, nee, den ersten Urlaub habe ich, glaube ich, in Deutschland verbracht, als ich ganz klein war, irgendwie ein Jahr. Aber ich glaube mit zwei, ja, ich glaube, ich war zwei oder drei, war mein erster Urlaub auf Ibiza.
Auf Ibiza?
Ja, auf Ibiza. Tatsächlich bin ich nach Ibiza geflogen. Wir haben damals Urlaub auf Ibiza gemacht. Das war dann aber noch nicht so, so
Party wie heute.
Das war eben nicht so partymäßig, sondern das war eher so hippiemäßig damals wohl. Aber das war so eine Pauschalreise. Also ich habe davon natürlich in dem Alter nichts mitgekriegt, aber das war mein erster Flug und mein erster Urlaub außerhalb Deutschlands war auf Ibiza. Ja,
sind dann
schon damals hat sich angedeutet, dass ich so ein wilder Partyvogel werden würde.
Ich wollte gerade sagen, sind deine Eltern so hippiemäßig unterwegs?
Gar nicht. Wie gesagt, das war eine Pauschalreise. War irgendwie ganz spießig mit Neckermann-Touristik oder sowas. Ja, ja. Und danach habe ich eigentlich jedes Jahr die Sommerferien in Spanien verbracht. Also wir waren damals sehr spanienaffin und waren jedes Jahr in Spanien. Wir hatten dann später dann auch irgendwie Freunde in Spanien und sind dann damals nach La Manga gefahren, was ja mittlerweile wirklich so ein Hotspot ist. Ganz viele Leute, das ist wirklich so ein absoluter Tourismus-Hotspot. Damals gab es so gut wie gar keine Touristen da und wir haben damals auch so eine Pauschalreise dahin gemacht und haben da Freunde kennengelernt und haben die dann auch immer besucht und die haben uns da irgendwie so ein Häuschen immer vermittelt und ich habe im Prinzip die ganzen Sommerferien immer in Spanien verbracht. Also wir sind dann auch immer mit dem Auto meistens dann hingefahren und ich war dann immer 6 Wochen am Stück da. Am Anfang hingefahren und am Ende wieder zurück. Das heißt 6 Wochen immer im Sommer in Spanien. Manchmal waren wir dann in Winterferien auch noch in Spanien.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Die Fanta, schmeckte die nicht dort anders als bei uns und auch besser? Die war dunkler, die kam dann hier nämlich als Mandarine raus.
Naja, es gab ja dort in Spanien schon Fanta Limon und Fanta Naranja, also die
Orange.
Orange und die andere gab es in Deutschland gar nicht,
diese zwei
Sorten.
Wobei Fanta in Deutschland erfunden wurde, ne? Die Fanta ist in Deutschland erfunden, ja. Und das war, die haben überlegt nach dem Krieg, wir wollen irgendwie, was ist da? Und es gab Orangendings und ganz viel Milch. Und dann haben die diese Fanta aus so einem Milchserum gebaut. Deswegen schmeckte, und irgendwann haben sie das dann weggelassen und deswegen schmeckte die auch auf einmal anders. Es gab ja vor ein paar Jahren, gab es ja nochmal das Originalrezept. In der original kleinen Flasche.
Okay.
Unglaublich teuer. Und ich war, glaube ich, auch der Einzige, der es gekauft hat. Und die schmeckte, die war süßer. Die hatte eine andere Farbe, die war süßer und schmeckte. Ja, heute weiß man, es war, kannst du dich da nicht dran erinnern?
Fand also ich immer weiß nur, besser. Ich weiß nur, dass ich die da auch immer getrunken habe. Ich habe immer ständig Fanta da getrunken, was ich später dann nicht mehr gemacht habe. Also ich trinke ja keine Softdrinks oder sowas. Mhm. Aber ich weiß nur, dass es total gut geschmeckt hat. Aber vielleicht lag es auch daran, dass es da wärmer war, dass man da irgendwie aufs Meer geguckt hat. Also wie man halt ja irgendwie im Urlaub irgendwas trinkt und zu Hause schmeckt es dann nicht mehr so.
Also wir waren auch als Kind da, also das fällt mir gerade ein, weil Freunde von meinen Eltern, der Mann war Spanier. Und deswegen waren wir Gabada. Deswegen waren wir dann mit denen so. Und da habe ich zum Beispiel Calamares auch das erste Mal gegessen. Die habe ich auch in Spanien kennengelernt. Schon lange nicht mehr, dieses frittierte Zeug.
Calamares, die dann auch wenn man sie in Deutschland mal gegessen hat, dann immer so ein Glücksspiel war. Die waren manchmal so ein bisschen zäh, manchmal haben sie echt geschmeckt wie so Autoreifen, so ganz eklig. Und das ist heute ja gar nicht mehr so. Wenn du irgendwie hier tiefgekühlte Calamares dir kaufst, die schmecken ja immer gleich.
Ich glaube, die werden wie die Mandarinchen in Salzsäure vorbehandelt.
Ja, ja, wahrscheinlich. Irgendwie werden die vorbereitet. Muss ja so sein.
Mhm. Vorgekocht. Also. Auf jeden Fall ist heute Thema Spanien und die Küche Spanien. Was verbindest du mit der Küche Spaniens?
Mittlerweile verbinde ich mit der Küche Spaniens vor allen Dingen Tapas.
Mhm.
In allen möglichen Varianten, die man ja auch als Hauptspeise essen kann. Also auch heute bei meinem Rezept des Monats ist es so, eine Tapas, die man auch durchaus in großer Menge essen kann. Tapas verbinde ich damit, Fisch verbinde ich damit, Und ich verbinde dann noch natürlich so ganz persönliche Sachen damit, das, was ich dann früher im Urlaub da gegessen habe. Also ich kann mich zum Beispiel an die Spaghetti Bolognese in diesem Hotel, in dem wir früher
absolut
immer waren.
Absolut spanisches
kann ich mich
Gericht,
erinnern. Ja. Das war eine Spaghetti Bolognese, was man halt als Kind da so gegessen hat. Und ich kann mich an diesen Geschmack von dieser Spaghetti Bolognese zum Beispiel noch extrem gut erinnern, die auch für mich völlig anders geschmeckt hat als alles andere, was ich so hier kannte. Hm. Hallo? Hallo, hallo? Hi? Ist was Wichtiges? Ich nehme gerade einen Podcast auf. Ich ruf morgen. Ich melde mich morgen mal. Alles klar. Okay, jo. Ja, bis dann, ciao. Tut mir leid, ich habe das Handy nicht lautlos gemacht. Normalerweise ist es immer lautlos. Wollen wir nochmal ansetzen mit...
Ja.
Genau. Da sind auch solche so Kleinigkeiten, die mir in Erinnerung sind, die so ganz persönlich halt irgendwie, irgendwelche Gerichte, die gar nicht spanisch sind, sondern die Spaghetti Bolognese aus dem Hotel, in dem wir immer waren, die für mich völlig anders geschmeckt hat als alles, was ich hier so in Deutschland kannte, so beim Italiener oder sowas. Und ich habe da zum ersten Mal eine Carbonara gegessen in Spanien. Auch kein spanisches Gericht, aber das sind so ganz persönliche Sachen, was ich halt mit Spanien verbinde.
Gut, das sind diese Pauschal-Hotel-Tourismus-Gedöns-Dinge.
Nee, gar nicht mal. Nee, das war in diesem Fall war das ein Hotel, das eigentlich kein Hotel war für deutsche Gäste, sondern das war eigentlich so eine Apartment-Anlage. Also wir hatten immer so Apartments gehabt, wo man auch selbst kochen konnte. Und da hatten ganz viele Spanier eben so eine Eigentumswohnung. Das war eigentlich eine Wohnanlage für Spanier, hatte aber auch mit Pool und mit allem. Und das ging über so eine Agentur in Spanien. Da konnte man sich das irgendwie mieten, aber da waren eigentlich so gut wie gar keine Deutsche da.
Ich erinnere mich, dass ich mit meiner damaligen Freundin und mit meinem damaligen Kumpel auch in Spanien war. Ich war oft in Spanien, fällt mir gerade ein. Und dann bin ich einkaufen gegangen, wollte Salami kaufen, habe mir aus dem Lexikon dann die Mengenangaben. Bin dann da rein, habe auch Spanisch bestellt. Und der hat dann zweimal noch nachgefragt. Das hätte mich stutzig machen sollen. Und dann habe ich... 1 Kilo Salami hat er mir dann aufgeschnitten. Der hörte auch nicht mehr auf. Und das war so eine ganz, weiß ich auch noch, so eine ganz giftrote, ganz komische Salami. Ja. Und ich kam wieder und die haben mich alle angeguckt, als ob ich nicht alle Tassen so, und dann kannst du ja auch nicht sagen, will ich nicht. Der hat, wie gesagt, also das kann ich mich noch gut dran erinnern, ja. Und das Apartment war vergittert.
Die Farbe der Wurst ist da, also die Metzgereien sehen komplett anders aus, die riechen ganz anders.
Das ja, die
ist,
riechen eher nach Tischler.
Die riechen eher nach Fleisch, also die riechen auch so, also da gehst du rein und da weißt du genau, was verkauft wird. In der deutschen Metzgerei riecht es ja, wenn dann irgendwie nach irgendwas Gebratenem oder sowas, wenn die irgendwie so eine heiße Theke haben oder so. Aber spanische Metzgereien verbinde ich auch immer damit, dass du reingehst und merkst, hier hängt totes Tier. Zumindest früher.
Ja,
so.
Das stimmt, ja. Ja. Ja, aber diese spanische Küche ist schon, glaube ich, etwas, was mittlerweile Einzug gehalten hat in den Alltag, oder?
Ja, in den Alltag und vor allen Dingen auch in die Gastronomie in Deutschland. Also es gibt ja so viele spanische Restaurants, natürlich nicht so viel wie Italiener, aber es gibt so viele Spanier und ist auch sowas, wo ich auch gerne mal hingehe, weil es halt sowas komplett anderes ist. Und man sind auch Gerichte, die ich mir zu Hause nicht mache. Also gerade die ganzen Tapas, also wenn ich beim Spanier bin, stelle ich mir halt ganz viele Tapas.
Tapas ist Wissenswertes 2. Jetzt kommt erst Wissenswertes 1.
Oh, das ist eine Spontanüberleitung, die ich gar nicht so schnell verstanden habe, aber super. Wissenswertes Teil 1.
Spanien ist im Süden und der Süden steht für Lebensfreude. Somit kann man die spanische Küche mit nur einem Wort beschreiben. Olé! Wie in mediterranen Ländern üblich, kommt auch in Spanien auf den Tisch, was die Region bietet, und das garantiert die traumhaftesten Gerichte. An der Küste wird mit Fisch und Meeresfrüchten gekocht, während im Landesinneren oft Fleisch auf den Tisch kommt. Die typisch spanische Küche hat ihren Ursprung in der einfachen Bauernküche. 8 große regionale Küchen mit vielen Unterteilungen geben hierbei den Ton an. Die andalusische, baskische, galizische, kanarische, kastilische, katalanische, mallorquinische und die valencianische Küche. Spezialitäten wie die Chorizo-Wurst oder der Manchego-Käse sind gute Beispiele für einfaches und gutes Essen. Das wissen natürlich auch die Spanier und darum essen sie bis zu 5-mal pro Tag. Es geht aber nicht, wie bei uns, nur um die schnöde Nahrungsaufnahme, sondern es geht um gutes Essen und guten Wein oder Bier in der Gesellschaft von Freunden zu genießen. Primär geht es aber um Sobremesa, also die gesellige Gesprächsrunde, die manchmal noch bis zu Stunden nach dem Beenden der Mahlzeit andauern kann und für die es keine entsprechende deutsche Übersetzung gibt, weil wir dann längst im Bett liegen, während in Spanien noch laut geplaudert wird.
Ja, 5 Mahlzeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das heute noch so von allen durchgehalten wird, aber interessant, dass es in den ganzen südlichen Ländern immer öfter gegessen wird, glaube ich, das oder vorgesehen ist. Ne? Das, ich meine, und dass man da vor allen Dingen auch länger am Tisch sitzt. Das ist ja in Frankreich genauso und das ist, wird auch zumindest beim Abendessen immer noch durchgehalten, dass man da lange zusammensitzt. Ich kenne das auch noch so in Spanien, wenn man dann abends essen geht, ja, dass man da wirklich
und
lange, ja, ja, klar, das, man sitzt dann draußen und im Sommer und klar, das ist, lädt dann auch ein, da länger sitzen zu bleiben, aber es ist schon so, dass es ein bisschen anders ist als in Deutschland. In Deutschland geht man halt essen und isst dann und dann zahlt man und geht heim und in Spanien sitzt man halt immer noch ein bisschen länger beisammen, ja.
Ja, das ist ja auch in Italien so, das ist in Frankreich so. Und wir haben ja alle auch so verklärte Vorstellungen davon. Und jeder, mit dem du auch redest, der wünscht sich das. Trotzdem ist das bei uns nicht möglich. Da kriegst du selbst die ganze Familie nicht passend an einen Tisch. Und ich finde das sehr schade.
Das ist so. Ich finde das auch eine sehr schöne Tradition. Also gerade beim Essen dann irgendwie so lang zusammenzusitzen und eben das Essen zu zelebrieren, aber das hat natürlich auch einen anderen Stellenwert da. Das ist ja, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen im Podcast, dass man in Deutschland so wenig auch für Nahrungsmittel ausgibt und so wenig Wert darauf legt, was man isst im Vergleich zu anderen Ländern. Das, glaube, das ändert sich gerade momentan so ein bisschen, so das Bewusstsein für Ernährung und für gutes Essen. Aber grundsätzlich geben Spanier, Italiener und Franzosen wesentlich mehr Geld aus für das Essen, für die Nahrung als Deutsche, muss man schon mal sagen.
Mhm.
Und sitzen natürlich dann auch länger beieinander.
Apropos beieinander sitzen, man redet dann ja auch viel und hin und wieder werden dann auch Rezepte ausgetauscht.
Ja, das ist wohl wahr. Ich hätte übrigens auch ein Rezept. Möchtest du es wissen?
Unbedingt.
Rezept des Monats. Ja, mein Rezept des Monats ist eigentlich auch eine klassische Tapa. Und zwar habe ich mich entschieden für Albondigas. Die klassischen.
Klingt wie ein Fußballspieler.
Genau. José Albondigas. Goal! Genau, so, den meine ich. Für den habe ich mich entschieden heute. Nein, Albondigas sind die diese ganz klassischen Hackbällchen in Tomatensoße, die man überall beim Spanier findet. Vorne in den Vitrinen kann man sich die dann aussuchen und dann werden die einfach nur warm gemacht, heiß gemacht und dann serviert mit ein bisschen Weißbrot. Mm. Und ich habe die als Hauptspeise oder als Tapas kann man sie natürlich auch essen, aber man kann auch ganz viel davon essen. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Frikadellchen in Soße, ne? Allerdings habe ich immer das Problem bei Albondigas oder ganz oft, wenn ich beim deutschen Spanier in einem spanischen Restaurant in Deutschland Albondigas mir bestelle, dann finde ich die Tomatensoße oft sehr langweilig, weil das ist oft einfach nur eine Tomatensoße, die nicht so richtig würzig schmeckt und nicht so richtig toll ist. Und ich kriege so wenig Anrufe und dann 2 Stück während des Podcasts.
Die hast du doch bestellt, ja, dass ich das Gefühl habe, du bist so ein beschäftigter Mann.
Dann, wenn ich dir das Gefühl vermitteln wollte, dann würde ich abheben und würde sagen, nein, kaufen, einfach kaufen, danke, zack, so.
Hier, Kai Pflaume ruft mich gerade an, warte irgendwie.
Genau. Und fragt, sag mal, kannst du mir nochmal den Namen von deinem Telefonjoker geben? Hast du die Nummer von deinem Telefonjoker? So, setze ich nochmal an. Das Problem, das ich nur habe bei Albondigas, wenn ich die beim Spanier in Deutschland esse, ist, dass ich die Tomatensoße oft so langweilig finde. Das ist dann halt einfach, da denkst du dir, das sind halt einfach Tomaten irgendwie heiß gemacht und die sind oft so wenig gewürzt. Deswegen habe ich ein Rezept, das ich auch schon seit Ewigkeiten in meinem Rezeptordner habe und das ich auch von Zeit zu Zeit immer wieder koche. Die Albondigas werden gemacht mit Rinderhack natürlich, ganz normal. Und dann kommen auch rein einfach Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch und sowas, halt alles angeschwitzt. Und dann kommen noch getrocknete Tomaten rein, die noch zerkleinert werden. Und es kommen Pinienkerne
Nimmst du keine Tomaten aus der Dose?
Ich komme jetzt erstmal zu den zu der Hackmasse. Und
zu der Hackfresse. Zur
Hackfresse komme ich. Und da kommen eben die getrockneten Tomaten rein, geröstete Pinienkerne kommen da noch rein. Da muss man aufpassen, dass man die nicht zu klein macht, diese Albondigas, weil ansonsten sind die Pinienkerne so groß und das Ganze wird so, wird so porös.
Ist aber krass, dass, also ich finde ja mit den Pinienkernen, die werden immer sehr schnell ranzig.
Ja.
Also wenn du die im Discounter kaufst, sind die meistens nicht gut, also selten gut. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen was investieren.
Also bisher hatte ich.
Aber dass da Pinienkerne drin sind, das haut
das nicht Ganze, darum. wenn du die Soße gleich hörst, dann wirst du es verstehen, weil das Ganze ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das, also sehr orientalisch ist das Ganze, so ein bisschen so maurisch und sowas gibt's ja irgendwie sehr in Spanien geht das ja schon so in diese Richtung, wenn man so im südlichen Teil von Spanien ist, dann da findet man so eine Küche ja auch ganz oft. Dann kommt rein, an Gewürzen Thymian, Rosmarin und Fenchelsaat. Die wird gehackt. Liebig. Und das Ganze gebunden mit Ei, also ganz normal wie eine Frikadelle, Ei und ein bisschen Paniermehl. Muss halt gucken, dass die Masse halt irgendwie kompakt und trotzdem irgendwie einigermaßen luftig bleibt, also ganz normal wie eine Frikadelle.
Also ich bin ja nun wirklich weit weg von Fleisch, aber selbst mir läuft gerade das Wasser im Munde zusammen.
Es ist auch wirklich, es schmeckt auch anders als diese Albondigas, die man so kennt, also oder die ich kenne so. Und jetzt kommt noch die Soße und zwar ist das, nimmst du einfach ganz normal gewürfelte, kleingeschnittene Tomaten aus der Dose, Rotwein, wenn man mag, wenn man keine Kinder hat oder wenn man gerne mit Rotwein kocht, also klassisch kommt Rotwein dazu, kann man aber auch problemlos weglassen. Und jetzt kommt der Knaller, einen halben Teelöffel Zimt kommt in diese Soße rein und das Ganze gibt dann halt eben diese leicht weihnachtliche orientalische Note und passt halt wunderbar mit diesen Hackbällchen, mit dieser getrockneten Tomate, mit den Pinienkernen und mit dem Fenchel drin und eben die Zwiebeln kommen auch noch rein, also eine Zwiebel und Knoblauch, also kannst du einfach anschwitzen. Die eine Hälfte kommt zum Hack dazu, die andere Hälfte kommt in die Soße rein. Die Soße wird einfach 20 Minuten köcheln lassen, so ein bisschen einkochen lassen.
Mit dem Bällchen?
Erstmal so und dann nochmal mit dem Bällchen zusammen, also nochmal eine Viertelstunde oder so. Das ist auch keine Ewigkeit.
Ich habe keine Ahnung, warum mir das jetzt in den Kopf kommt, aber es gibt ja bei den Italienern diese Hackfleischbällchen-Soße, eigentlich die amerikanischen, das ist so dieses New Yorker dieses Meatball-Dings, ja. Das kommt mir jetzt auch so in den Kopf, ist ja auch eigentlich ähnlich, also dieses in Tomatensoße, was wir ja so in der Form nicht kennen. Hört sich so toll an.
Ja, also diese Albondigas sind halt ein bisschen größer als diese Meatballs grundsätzlich. Ich würde es auch nicht zu klein machen, wie gesagt, dann zerfallen die so, das finde ich nicht so gut. Aber das ist eine sehr würzige Soße und wirklich, man muss natürlich man muss Zimt mögen, man muss dieses leicht Weihnachtliche auch mögen und auch die Kombination. Aber ich finde das wirklich, schmeckt immer anders als diese Albondigas, die ich so kenne und finde ich echt ein super Rezept. Also wenn ich die esse, denke ich mir, das sind eigentlich die besten Albondigas, die ich kenne. Und ich habe schon oft Albondigas gegessen, auch in Spanien, aber das finde ich jedes Mal wieder sensationell und ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich das esse.
Sag mal, wer es jetzt weihnachtlich nicht so mag, lässt halt diese Sachen dann wegzimmen und so, weil du hast ja eh drin Thymian und dann machst du es halt, ich sag mal, mit einem italienischen Anschlag irgendwie.
Ja, kann man.
Ändert ja nichts an der Grundidee vom Gericht.
Nee, aber also meine Idee war halt auch die, dass man eben diese Soße ein bisschen ungewöhnlicher gestaltet, weil das ist ja eigentlich
nur klar.
Tomatensoße und dass die einfach ein bisschen anders schmeckt, das ist halt echt, ist einfach nochmal ein komplett anderer Geschmack.
Ganz toll. Hört sich mega und an.
Einfach gemacht. Also das ist kann man auch einfach als Kleinigkeit essen. Du kannst es auch natürlich als Hauptspeise essen, kannst Reis dazugeben oder kannst irgendwie ein Brot dazu essen, kannst alles möglich, also kannst du es wirklich gestalten, wie du willst. Letzten Endes, wie gesagt, nichts anderes als lecker Frikadellchen, ne?
Naja, mit Pinienkernen und so, das ist schon eine edles Frikadellchen. Ja. Klingt super. Ich habe mich für auch eine Kindheitserinnerung, ja, Kindheitserinnerung war es nicht, also dieser abgefahrene Urlaub, von dem ich dir erzählt habe,
Da gab es eine Bodega am Strand, aber das war so eine Bretterbude eigentlich. Und da habe ich mal so viel Sangria getrunken, dass ich wohl so vom Stuhl gefallen bin. Und dann haben sie mich einfach nur nach draußen an den Strand gekugelt und ich lag dann in meinem Erbrochenen und hatte einen Straßenhund im Arm, das weiß ich auch noch morgens. Ich bin wach geworden, weil die Sonne so auf den Schädel brannte. Auf jeden Fall, dort wurden dann immer Feste gefeiert und da gab es auf der Theke eine Torte, mehr oder weniger, und zwar eine Tortilla. Mhm. Und da sagt natürlich jetzt der berittene Kulinariker, was, Tortilla kommt doch aus Mexiko. Nein, also das ist nicht dieses mexikanische Fladenbrot, sondern ein Kartoffelkuchen, würde ich mal sagen, ein Kartoffelomelett. Mhm. Und es ist ein absolutes Nationalgericht, das kriegst du also in jedem Supermarkt, das kriegst du, glaube ich, auch tiefgefroren.
Ganz klassische Tapa auch, also das steht in jeder, Theke auch. Vorne in Spanien, in jeder Bar steht auf jeden Fall ein Stückchen Tortilla, die du dann auch ja leicht erwärmen kannst. Darum geht es ja dann auch, also diese heißen Tapas müssen ja ganz leicht zu erwärmen sein, die suchst du dir vorne aus. Eben. Und dann schmeißen die dir halt ich sag's ungern, in deinem Beisein, in eine Mikrowelle rein und machen die dann halt warm. Und das geht halt einfach so einfach bei der.
Absolut. Und ist ein bisschen verwandt auch mit unserem Bauernomelett.
Ja.
Ne?
Ja,
also das kann man definitiv so sehen. Die Zutaten sind ganz einfach gehalten: Kartoffeln, Eier, Olivenöl und Salz. Fertig und ab dafür. Und du kannst es halt auch variieren. Ich habe jetzt ich habe hier eine Variante, die kommt dann aber am Ende. Chef's Table ist eine Sendung auf Netflix oder Prime, weiß ich nicht. Und da werden Köche vorgestellt und das war ein Pärchen, die ein Restaurant betrieben haben auf einem Großmarkt. Und also zwei Frauen, und die hat eine gefüllte Tortilla. Mhm. Und die Leute kommen reihenweise dahin und so, die Historie der Tortilla ist auch so ein bisschen mehr oder weniger, gibt's verschiedene Versionen. Mir gefällt am ehesten eine Bäuerin, die einen General verköstigen musste und aber nur Zwiebeln, Kartoffeln und Eier hatte. Und aus der Notsituation heraus entstand dann die erste Tortilla. 1817 findet die Tortilla dann ihre erste Erwähnung in anonymen Briefen an das spanische Parlament. Keine Ahnung, was er da geschrieben hat. Ich sitze hier mit einer Tortilla und ärgere mich über ihre Politik. Keine Ahnung. Und ist halt eins der absoluten Nationalgerichte. Gibt's auch in Tunesien, Algerien, überall verbreitet. Und da die Verwechslung immer wieder kommt mit der mexikanischen Tortilla, heißt sie eigentlich auch Tortilla von Kartoffeln. Also Tortilla de Patatas. Mhm. Fälschlicherweise wird die Tortilla auch immer mal wieder als spanische Frittata oder spanische Kartoffelfrittata bezeichnet, aber es ist nicht so, weil eine Frittata ist ja ein Eieromelett und du hast zwar Eier, aber es ist kein Omelett, also es ist eher eine Art Kuchen. Und ich habe jetzt das klassische spanische Tortilla de Patata Rezept, 700 Gramm Kartoffeln, 200 Gramm Zwiebeln. Das ist das Originalrezept. Ich mache aber meistens 300 bis 400 Gramm Zwiebeln, weil ich finde die Zwiebel einfach mega. Ich finde das ganz großartig. 6 Eier, Olivenöl, ja, und grobes Salz. Und mehr war das dann eigentlich nicht. Ja, und der Punkt ist, dass du, wenn du, also wichtig ist, das habe ich ganz oft gelesen, ich habe das Problem nicht, deswegen, aber ganz oft steht immer, sparen Sie auf keinen Fall am Olivenöl und kaufen Sie hochwertiges Öl. Ich habe das sowieso, aber da du ja viel mit Olivenöl da auch arbeitest und hast dann irgendwie so eine ranzige Plörre vom Discounter, was man nicht vergessen darf, Olivenöl wird unglaublich viel gepanscht. Wenn du da wirklich kein gutes Olivenöl hast, also die Chance, Schlechtes zu erwischen, ist höher, als dass du Gutes erwischt. Deswegen, habe ich auch mal auf der Facebook-Seite gepostet, da kenne ich den Erzeuger, da weiß ich, das ist kein Industriezeugs. Ich würde nichts anderes nehmen. So, und du kannst sie auch du kannst Paprika mit reinschneiden, du kannst Tomaten noch mit reinmachen, von mir aus Zucchini, also es ist auch so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein Eintopf oder auch so ein bisschen Resteverwertung.
Genau, also genau, die Verbindung mit diesem Bauernomelett ist schon ziemlich gut, finde ich, weil es eigentlich von der Idee her, glaube ich, auch so ist, also dass du einfach ähnlich, die ganzen Sachen reinschmeißen kannst, die noch da sind, also Paprika, Zucchini oder alle möglichen Sachen, du kannst noch zusätzlich zu den Zwiebeln, mache ich auch immer noch Knoblauch rein. Und,
ja, unbedingt.
Das ist genau. Und viel Zwiebeln finde ich deshalb auch wichtig, weil damit die Kartoffel, die ja sehr im Vordergrund steht, dass die so ein bisschen abgefangen wird, dass du da nicht von der Kartoffel so erschlagen wirst. Deswegen mache ich auch immer ganz viel Zwiebel rein. Ja.
Was übrigens nicht im Rezept steht, aber das sage ich euch jetzt, festkochende Kartoffeln. Ja. Für mich ist das selbstverständlich, weil ich will ja kein Püree. Ja. Aber so, dann die gefüllte Form. Also in der Sendung war kein Rezept und ich habe mir dieses... so ein bisschen, es ist eigentlich logisch. Also du lässt sie eine Stunde abkühlen und dann schneidest du sie durch wie so einen Tortenboden und dann machst du die Füllung. Ich nehme mal an, also bei ihr war es eine Spinatfüllung. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt Frischkäse, Ziegenkäse dabei ist, sondern wahrscheinlich einfach nur Spinat mit Knoblauch in irgendeiner Form. Und das war dann noch so in der Mitte als Füllung.
Okay.
Das packst du dann wieder in die Form, also in die Pfanne. Ich hab eine Tortilla-Pfanne, die ist, hat man vielleicht, gibt's auch als Omelette-Pfanne in klein, die hat einen Deckel, also die hat nochmal eine zweite Pfanne. Mhm. Das sind zwei Pfannen mit einem Scharnier. Mhm. Dann kannst du es auch immer wenden und drehen. Mhm. Ja, ich weiß noch, ich habe die das erste Mal gesehen, fand das total ein Quatsch. Und dann, ich glaube, die habe ich geschenkt bekommen. Und seitdem liebe ich die. Und das ist so meine Tortilla-Pfanne. Ich habe ja mit.
Backst du die Tortilla noch im Ofen oder nur auf dem?
Ja.
Gut, okay.
Ja. Ne? Und dann, also wie gesagt, du lässt sie abkühlen, schneidest die durch wie ein Tortenboden, füllst dann. Das ist
ungewöhnlich.
Dann wieder, ganz kurz, dann wieder in die Form und dann nochmal für 30 Minuten bei 100, einfach, dass sie warm wird. Die soll dann nicht mehr backen, sondern einfach nur noch warm wird. Und das ist unglaublich geil.
Das klingt auch. So total ungewöhnlich auch. Also ich glaube, wenn du sowas dann auch servierst und alle denken, naja, es ist halt eine Tortilla und dann schneidest du die an und dann ist in der Mitte noch was, noch ein Kern, das ist super. Das klingt ganz hervorragend. Vor allen Dingen hat man bei der
Tortilla... Pilze kannst du auch nehmen, fällt mir gerade ein, mit Pilzen, ja. Kartoffelpilze. Ja, super schön.
Vor allen Dingen hast du bei der Tortilla ja auch oft das Problem, dass die sehr leicht trocken sein kann, also durch die Kartoffeln und durch dieses Backen, durch die Eier, die dann halt stocken und kann das auch so ein bisschen dich erschlagen durch diese deswegen mache ich auch viel Zwiebel rein, dass es eben dieses sehr kartoffelige eben hat und durch diese Füllung wird das Ganze natürlich völlig aufgelockert. Super. Sehr gute Idee. Das ist, ich glaube, die größte Schwierigkeit besteht darin, die Tortilla dann so aufzuschneiden wie so ein Tortenboden, ne? dass du die so in der Länge aufgeschnitten bekommst.
Hast du, also ich habe ein Messer dafür.
So ein Tortenmesser, so ein großes, wo du halt die Torten schon habe ich nicht, ne.
Wie heißen denn diese Torten, das sind so,
ja, ich
so
weiß, was du ganz meinst.
Lange Dinger, damit kannst du so die Füllung, nicht Stiletto,
ich weiß, was du meinst.
Wieder Schuhe, glaube ich. Und das gibt es auch mit einem Messer. Also da ist der Rand da nicht glatt, sondern der ist gezackt.
Okay.
Und damit schneidest du kannst du es wunderbar durchschneiden.
Ach, im Zweifel kann ich das auch mit deinem Spezialmesser, das ich ja tatsächlich jetzt immer nehme. Ne? Ich habe ja immer wenn ich schneide, nehme ich dein Messer. Ich habe noch nie ein Küchengerät gehabt, von dem ich so begeistert war in letzter Zeit wie von deinem. Also ich habe das schon Jahre nicht mehr gehabt, dass ich irgendwie dachte, so, das ist jetzt wirklich das ultimative Messer. Das ist echt gut.
Habe ich dir eigentlich je erzählt, wie lieb ich das habe?
Ich höre es immer wieder gern.
Ich habe mein Herz hüpft.
Doch, wirklich toll. Also es ist wirklich dieses Messer ist und ich freue mich jedes Mal ja auch wieder zu Sachen zu schneiden. Also das geht auch gar nicht weg, aber das ist so eine Form der Entspannung. Kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Ich liebe das.
Einfach irgendwie Sachen zu schneiden oder sowas. Ich finde, das ist das ist wie so eine Meditation. Andere Leute machen Yoga oder machen Meditation oder sowas. Ich muss einfach irgendwie Zwiebeln schneiden oder Kartoffeln schneiden oder irgendwie.
Das Schöne ist ja, dass das Messer ja nicht teuer ist, ne? Das liegt ja bei keinen 10 Euro. Und mein Schleifstein, ich habe mir dann extra für dieses Messer einen schönen Schleifstein gekauft, was so Spaß macht, wenn du dann da immer die ganze Zeit wie so ein Waschweib immer da so die kreisenden Bewegungen machst, war teurer als das Messer, aber irgendwie, ich möchte auch kein anderes haben. Ich weiß genau, was du meinst.
Super. Ja. Das ist ganz toll. Und
gerade für Tapas schneiden, ne? Ist das, ja. Weil gerade Tapas sind ja kleine Gerichte, die, ach komm, wir machen mal Wissenswertes 2, weil genau das ist das Thema.
So wie die Bratwurst für Deutschland steht, stehen Tapas für Spanien. Im Spanischen bedeutet Tapa ursprünglich Deckel. Diesen Deckel gab es einst in spanischen Bars, um das Getränk, zum Beispiel Wein oder Sherry, vor Fliegen zu schützen und dessen Aroma zu bewahren. Irgendwann begannen Gastwirte dann, kleine Snacks auf diesen Deckeln zu servieren, zum Beispiel Oliven oder Nüsse. Mit der Zeit wurden diese Snacks immer größer und kreativer und daraus schlussendlich die Tapas, wie wir sie heute kennen, schätzen und lieben. Oftmals in kleinen Schälchen oder Tellern serviert, eignen sie sich perfekt dazu, in einer geselligen Runde im Laufe eines langen Abends im Restaurant oder zu Hause miteinander geteilt zu werden. Inzwischen werden Tapasplatten in speziellen Tapasbars serviert, deren Zahl in Deutschland stetig wächst und der Besuch einer guten Tapasbar in Spanien ist ein wirkliches Highlight. Man kann sich schnell in den vielen wundervollen Gerichten verlieren, wenn man sich durch all die landestypischen Spezialitäten der spanischen Küche naschen will. Die kreativsten und ausgefallensten Tapas gibt es übrigens im Baskenland, insbesondere in San Sebastian. Dort heißen die Köstlichkeiten allerdings nicht Tapas, sondern Pinchos und kosten in der Regel auch etwas mehr. Die Wurst- und Schinkenspezialitäten in Spanien sind absolute Delikatessen. Herunterhängende oder auf dem Tresen platzierte Keulen des Jamón Serrano oder Jamón Ibérico Schinkens prägen das Bild spanischer Tapas-Bars und Restaurants. Auch auf die Gefahr hin, dass euch das Wasser im Munde zusammenläuft, kommen wir nun zu einigen der bekanntesten und leckersten spanischen Tapas, die du auf einer Reise durch Spanien unbedingt probieren solltest. In Knoblauch eingelegte und gegarte Garnelen, die typische spanische Tortilla, eine Art Kartoffel-Omelettkuchen, Croquetas, meistens mit Bechamelkäse oder aus Kartoffeln mit Kabeljau gemacht. Patatas bravas, mundgerechte Kartoffelstückchen mit einer würzigen Tomatensoße oder mit Aioli serviert, für die ich persönlich glatt töten könnte. Besonders lecker finde ich die Kombination Ziegenkäse mit karamellisierten Zwiebeln. Klingt vielleicht gewöhnungsbedürftig, schmeckt aber überragend. Und jetzt höre ich schnell auf, sonst hört uns am Ende keiner mehr zu.
Es gibt ja so verschiedene Versionen mit der Tapas. Einmal, also auch mit diesem
mit dem Deckel
und einmal irgendwie, dass der König angeblich irgendwie dann angewiesen hat, dass das Getränke nur noch mit was zu essen serviert werden, mit einer Kleinigkeit. Und das hat aber dann auch dann irgendwie verschiedene Gründe. Also, dass man einmal wegen der, damit man nicht so schnell besoffen wird und einmal irgendwie, weil er gesagt hat, dass es besser schmeckt oder irgendwie, keine Ahnung. Da gibt es irgendwie verschiedene Varianten, wobei ich die mit diesem Deckel, also ja, also das ist so die am weitesten verbreitete, also die kenne ich auch so, dass man halt.
Die Königsgeschichte kenne ich nicht, aber ich finde die super, dass der König sagt, pass auf, ihr müsst mal immer schön beim Schnappes immer noch was essen, damit ihr nicht so schnell besoffen werdet. Weil gerade ist ja immer so die Theorie, dass ein König, eine Regierung das Volk extra dumm halten will, damit es besser zu regieren ist. Aber das scheint ja ein weiser König gewesen zu sein.
Machst du die dann mit rein zu den Wissenswerten? Weil dann können wir dann darüber reden.
Nee, ich lasse das, weil das, was wir uns gerade besprochen haben, werde ich auf jeden Fall reinschneiden, weil es ist so schön. Okay.
Gut.
Aber es ist auch super, dass der König sagt, pass auf, wenn er euch schon den Schädel wegkippt, dann müsst ihr aber auch eine gute Grundlage. Super. Das ist so ein bisschen so sehr mütterlich. Also
super König.
Meine Mutter hat das auch immer zu mir gesagt, iss vorher, bevor du feiern gehst.
Ich würde den sofort wählen, auf jeden Fall.
Oder?
König, der anweist, dass man nichts trinken darf, ohne was dabei zu essen. Das ist, also, den würde ich auf jeden Fall wählen. Das ist auch ein super Partei, super Wahlprogramm. Kann ich nur jedem Politiker raten jetzt für die Bundestagswahl, einfach mal so auf die Wahlplakate auch. Essen nur mit Trinken und Trinken essen, nur mit Essen.
Essen und Trinken.
Essen und Trinken, genau.
Und die haben ja auch so schöne Weine in Spanien, oder?
Ja, sehr, sehr. Ich bin.
Lass uns drüber reden. Jetzt kommt nämlich das.
Das Getränk des Monats.
Wein. Natürlich habe ich heute, du bist auch schon wieder davon ausgegangen, dass ich einen Wein rausgesucht habe und natürlich stimmt das auch, weil Spanien, da muss man sich einen Wein raussuchen und zwar einen Rotwein. Und
ich habe es gehofft, weil ich habe mal einen ganz teuren spanischen Rotwein im Aldi gekauft Und dann habe ich, und der war sehr teuer, der hat, glaube ich, 10 Euro die Flasche gekostet, was für einen guten Wein erstmal nicht viel ist, beim Aldi aber dann schon. Ja. Aber es war ein richtig blöder, der hat mir nicht geschmeckt. Und ich würde so gerne von dem Profi wissen, worauf muss ich achten?
Also, das wäre jetzt wieder Werbung. Ich kann dir auch mal nachher sagen, wo man Wein bestellen kann. Ich habe ja unserem Kollegen Martins...
Schacke.
Bei Schacke bin ich auch, aber spanischen Wein bestellt man dort, wo es nur spanische Weine zu kaufen gibt. Bin ja großer Freund von gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und insofern kriegst du da echt großartige Weine. Und ich habe unserem Kollegen Martin Sirp, der ja auch gerne Wein trinkt, ich glaube auch durch mich so ein bisschen zum Weintrinken gekommen sind. Wir haben ja mal das kleine Fest, aber dazu später mehr. Den haben wir ja auch, dem habe ich das empfohlen, diesen Versandhandel, der auch ein Ladengeschäft in Berlin hat. Naja, man kann recherchieren und dann wird man das wissen, was ich...
Sag doch ruhig, wir kriegen ja kein Geld dafür. Wir können machen, was wir wollen.
Wir können eigentlich machen, was wir wollen, oder? Genau. Wein und Vinos heißt das. Ganz bekannt. Versenden sehr viel und die haben nur spanische Weine. Und ich habe dort noch nie einen Wein bestellt, der mir nicht geschmeckt hat, weil das alles in die ähnliche Richtung geht. Weine, die ich sehr mag. Ich mag immer diese sehr kräftigen, sehr tiefroten Weine und ich bin nicht so dieser Barrique-Fan, der jetzt so ganz alte gelagerte Weine mag, aber wenn du dann halt darauf achtest, dass du eben nicht ein Reserva oder ein Gran Reserva hast.
Ich glaube, das war ein Gran Reserva, den ich da gekauft habe.
Naja, das ist dann halt natürlich, der erschlägt dich halt allein durch seine extreme, durch diese Tannine und sowas, die halt entstehen, dass der 36 Monate, glaube ich, ja irgendwie gelagert sein muss im Holzfass und dann nochmal irgendwie im Barrique ausgebaut wird. Und nimmst du nichts mehr vom Wein wahr, sondern da wirst du nur noch erschlagen von Tanninen. Und deswegen mag ich das jetzt auch nicht. Aber spanische Rebsorten sind halt einfach so Rebsorten, die mir halt total schmecken. Das ist halt sehr, sehr viel Tempranillo, Rioja auch. Das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Rioja zum Beispiel hat auch viel Tannin. Wobei das ja nicht an der Traube liegt, sondern wie er ausgebaut wurde.
Ne? Eben. Rioja finde ich auch ein bisschen schwierig manchmal, aber zum Beispiel Tempranillo mit einem Cabernet Sauvignon und darum geht es heute, mit Monastrell, einer Rebsorte, die gar nicht so bekannt ist.
Monastrell?
In Deutschland schon mal gar nicht, kennen viele Leute gar nicht. Und es gibt eine spanische Rebsorte, die heißt Monastrell. Die ist.
Guck mal, klingt wie die Zofe von Evita Perón.
Ja, das ist, Spanisch klingt halt immer wie irgendwas, ne? Das ist Monastrell. könnte auch wieder ein Fußballer sein, ne?
Mega.
Ja. Albondigas auf Monastrell, 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 Albondigas. Goal! Das passt eigentlich zu allem. Zu jedem spanischen Wort kann man einfach so eine Fußballreportage draus basteln. Monastrell ist eine spanische Rebsorte, die, wie gesagt, nicht so bekannt ist, die auch hauptsächlich in Spanien vorkommt und in Südfrankreich noch, ein bisschen auch noch in Kalifornien, in Südafrika wird es auch noch angebaut, aber es ist halt hauptsächlich eine spanische Rebsorte, die war früher in Südfrankreich ziemlich weit verbreitet sogar. Das Problem an der Monastrell-Traube ist, dass die sehr anfällig ist für Schädlinge, für Mehltau vor allen Dingen, also ein Pilz, der natürlich die komplette Traube vernichtet. Und aus diesem Grund hat man dann in Frankreich das so gut wie gar nicht mehr angebaut. In Spanien allerdings doch. In Spanien ist es gerade so im Mittelmeerraum, so an der Küste, gibt es ganz oft diese Monastrell-Trauben, die angebaut werden. Und in der Region, um Valencia, ist es sogar die Hauptrebsorte.
Weißt du denn, ob der dann oder die Traube besonders gespritzt wird, wenn die so anfällig ist? Oder liegt das am Klima, dass das so trocken und warm ist, dass dieser Pilz sich da nicht verbreitet? Weißt du da was?
Das kann ich dir nicht sagen, warum das nicht. Also das ist, ich glaube, die ist immer noch anfällig, aber ob die da sehr viel spritzen, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall wird er dort noch angebaut. Das ist eine... Also die Traube an sich ist sehr so eine kleine, runde, ganz tiefschwarze Traube. Wenn du dir mal so ein Bild anguckst von dieser Traube, das ist wirklich eine ganz, ganz dunkle, also sieht eigentlich ganz toll aus. So eine ganz kleine, runde, richtig schwarze Trauben. Also wie man sich es eigentlich vorstellen würde, wie sowas im Idealfall aussehen würde. Also ganz toll. Und es ist ein sehr, sehr gehaltvoller Wein. der, oder vielleicht noch, was ich ganz interessant fand, was ich nicht wusste, ist, dass der extrem spät erst austreibt und ganz spät reif wird, diese Traube. Und das.
Also eine Spätlese dann?
Eigentlich wird er spät gelesen, aber dadurch, er wird deshalb spät gelesen, weil die Traube so spät austreibt. Also er wird ganz normal, also er wird nicht länger hängen gelassen, sondern man muss ihn einfach später ernten, oder weil er halt später reif wird. Deswegen sogar in den ganz sonnigen Regionen in Spanien wird er erst im Oktober gelesen, die Monastrell-Traube. Mhm. Und das sorgt aber auch dafür, dass der ganz viel Sonne abkriegt und extrem gehaltvoll ist. Also er entgeht erstmal dem Frühjahrsfrost, weil er so spät austreibt, und hängt dann halt ganz lange und ist halt deswegen ein sehr, eigentlich im Normalfall ein sehr schwerer und sehr gehaltvoller Wein. Wenn man den relativ früh erntet, kann er auch ein bisschen leichter erscheinen und so, aber grundsätzlich ein sehr wuchtiger Wein. Und deswegen
mag ja sowas gerne.
Und deswegen wird er aber meistens eben auch verschnitten. Deswegen gibt es einen rein sortigen Monastrell ganz selten. Also findest du wirklich ganz selten. Und das erste Mal, und ich habe gezielt auch danach gesucht, weil ich immer Weine, wo Monastrell drin ist, also ganz oft wird er mit Tempranillo verschnitten, ganz toll fand. Ich fand diesen Geschmack ganz toll und dachte, ich würde mir gerne mal einen Monastrell trinken. Würde nur mal einen Wein, der nur aus Monastrell-Trauben. Und es war gar nicht so einfach. Und so bin ich auf die Wein- und Vinos-Händler gekommen, der eben auch Monastrell-Weine hat, die auch gar nicht jetzt irgendwie besonders teuer sind oder so, sondern einfach nur nicht so oft im Angebot sind, weil es die eben auch nicht so oft gibt. Gerade in Deutschland kriegst du die gar nicht. Und in Spanien wird es halt auch meistens verschnitten mit anderen Rebsorten. Aber ein
wirklich toller Wein. Magst du denn dann zwei Weinempfehlungen auf die Facebook-Seite packen?
Kann ich gerne.
Eine, die verschnitten ist, und eine, die ein purer Monastrell?
Kann ich gerne machen. Also das ist, wie gesagt, im Verschnitt ganz oft. Reine Monastrells gibt es aber auch zu kaufen. Und deswegen heute mein Wein des Monats ist der Monastrell. Und ich werde auf die Facebook-Seite, wie gewünscht, zwei stellen.
Ja, das finde ich toll. Ja. Weil ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich mir da auf jeden Fall das bestellen werde, weil ich möchte das unbedingt kosten. Das klingt gerade so toll.
Das sind ja auch halt Rebsorten, die aber, also ich glaube zu wissen, welche Art von Wein du gerne magst.
Mega. Also da habe ich richtig Bock drauf.
Ich habe den vor allen Dingen genommen, weil ich da mir sicher war, dass ich den noch nicht vorgeschlagen habe. Und es ist die Geschichte, die ich erzählt habe, stimmt wirklich, dass ich so auf dieses Wein und Vinos gekommen bin. Und ich muss wirklich sagen, Rotweine trinke ich, wenn ich Rotwein trinke, trinke ich fast nur spanische Rotweine. Mhm. Deswegen, weil ich
bin gespannt. Also ich habe nicht einen im
Und im die Anstich. Sind halt da, und ich bestelle ja immer, wenn die diese Rabattaktion haben, ne? Das ist, die haben ja immer meistens zu Weihnachten, haben die jetzt Rabattaktion. Und da kriegst du dann einige Weine, kriegst du dann halt für die Hälfte vom Preis. Oh. Und das heißt, dann, wenn da so ein Wein 7,50 Euro kostet, dann kannst du dir vorstellen, kriegst du dann halt für 3,50 Euro oder sowas, kriegst du da echt einen guten Wein.
Also ich finde das mega. Also ich bin so dankbar, weil gerade jetzt, also okay, ich trinke eigentlich mehr im Winter Rotwein, aber auch mittlerweile im Sommer. Ich hatte letztens, war ich bei Andronaco, das ist so ein italienischer Supermarkt in Köln, und da hat er mir einen ganz billigen Rotwein, spanischen Rotwein, italienischen Rotwein.
Lambrusco.
Ja. Und den hat er mir empfohlen und sagte, nee, der ist schon richtig gut. Und den kannst du auch kühlen. Also wie ein Weißwein, richtig runterkühlen. Und ich hab gedacht, Alter, hast du gerade irgendeine Kiste auf den Kork gekriegt?
Lambrusco ist momentan so ein ganz, ganz großes Thema, scheint das zu sein. Das ist auch nur so an mir ein bisschen vorbeigegangen. Aber Lambrusco ist ja so, super. So der Fuselwein schlechthin. Mhm. Seit Jahrzehnten der Fuselwein überhaupt. Lambrusco ist
dieser Wein, den man
in diesen Korbflaschen immer kriegt oder früher wohl bekommen hat. Ich habe das selbst nie getrunken, aber das sind diese, also wirklich der Fusel. Und da scheint jetzt irgendwie so ein Revival eingetreten zu sein, dass es jetzt irgendwelche Winzer gibt, die ganz tollen Lambrusco anbauen und das eben wirklich ganz toll machen. Und das, also kann sein. Das ist,
ich glaube, der ist mal gestartet als Landwein. Ja. Und da war der auch okay. Ja. Also die Traube ist, glaube ich, ganz okay. Und dann, wie bei allem, wenn es dann übertrieben wird, dann wird's böse und billig. Und
ja, je nachdem, wie du halt auch so einen Wein eben anbaust. Das ist ja, ich habe das ja schon erzählt, eben hier in Rheinhessen, hier in Mainz, ich wohne ja in Mainz, in Rheinhessen, das ist ja, war jahrelang und jahrzehntelang wirklich verrufen. Diese Weine waren oft eben qualitativ überhaupt nicht gut. Es waren so viele Sorten, die angebaut wurden. Das hat sich in den letzten Jahren extrem geändert. Es sind ganz hochklassige Weine entstanden und auch Rebsorten, wie zum Beispiel der Dornfelder, das war ja früher echt so diese Plörre. Dornfelder hat ja einen ganz schlechten Ruf gehabt und mittlerweile wird der Dornfelder ja komplett anders ausgebaut, eben durch die neue Generation von Winzern, die das ganz anders machen, die andere Kellertechniken haben, die im Weinberg völlig anders vorgehen, und insofern ist das einfach auch eine Rebsorte, die man auch gut ausbauen kann. Bei Lambrusco.
Ja, und deswegen, das wollte ich halt gerade sagen, also Rotwein ist kein Winterthema, sondern mittlerweile kannst du den auch im Sommer trinken, auch gerade abends. Ja. Also ich bin auch eher rot als weiß, also ich ertrink mir gerade den Weißen durch dich, muss man ganz ehrlich sagen, weil mir das einfach auch Freude macht, das zu hören. Ich finde das toll, wie viel Mühe du dir da auch immer so gibst, und wir wollen das ja noch machen, dieses Tasting.
Unbedingt, ja. Unbedingt auch zum Winzer mal gehen, wenn es wieder geht, wenn man mal wieder zum Winzer gehen kann, auch mal, ich habe hier einige Winzer am Start, die das mit Sicherheit auch gerne mit uns machen.
Ja, und das würden, macht immer Spaß.
Mal gemeinsam mal da irgendwie hinfahren und auch mal in den Keller gehen und mal mit den Leuten reden und mal so direkt.
Wir haben ja auch eine Trinkervergangenheit, also ohne unser Absturz in der Bar gäbe es diesen Podcast nicht.
Das stimmt. Wir sind
deswegen haben wir eine alkoholische Vergangenheit.
Durchs Trinken, durchs Rumtrinken sind wir eigentlich zu diesem Podcast gekommen. Ja. Das stimmt eigentlich, ja.
Durch Alkohol. Durch spirituelle Erfahrung.
Aber die meisten, ich glaube, die besten Ideen, die werden im Suff geboren, muss man auch mal sagen.
So ist das.
Ganz oft ist das so.
Und wo du sagst rum, das ist ein, bist du soweit? Kann ich?
Ja, gerne.
Weil das wäre jetzt der perfekte Übergang Rum und Suff. Denn ich habe mich mit dem Branntwein, also der Weinschnaps, also wenn Wein destilliert wird, nicht der Trester, wir sind nicht in Italien, sondern der Wein, wenn der destilliert wird, dann sind wir beim Branntwein. Mhm. Und der Branntwein ist somit das älteste Weindestillat, das wir so kennen. Also 1000 nach Christus gibt es da schon Funde, damals also irgendwo in der Nähe von der Türkei. Also genau kann man es jetzt nicht bestimmen, auch geografisch nicht, aber es ist uralt. Mhm. Das ist also, was gebrannt wird. Die Bezeichnung Weinbrand ist in Deutschland, also wenn es ein deutscher Weinbrand hat, muss der einen Mindestalkoholgehalt von 38% haben. Mhm. Sonst darf man ihn nicht deutschen Weinbrand nennen.
Aha.
Ich habe immer gedacht, das hat was mit Herkunft zu tun, ist es aber nicht. Und der Weinbrand deutscher Provenienz ist der seit 1892 in Rüdesheim am Rhein hergestellter
Asbach Uralt.
Das ist doch ein Asbach Uralt wert.
Ja.
Ich liebe das, wenn ich da in der Ecke bin. Also ich mag Rüdesheim total gerne. Ich renne auch durch. Und dann haben die immer diese Porzellandinger, Rüdesheimer Kaffee. Mhm. Und immer wenn ich da bin, denke ich, ich kaufe mir so eine Tasse und ich mache das mal. Ich habe es bis heute noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Aber irgendwie,
wahrscheinlich
man schwankt auch so zwischen, das ist irgendwie eine Plörre oder es ist doch was Feines.
Ich wollte gerade sagen, also Branntwein ist für mich, und das zu Unrecht. Also Branntwein habe ich zum ersten Mal, also ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber Branntwein, also Brandy, habe ich zum ersten Mal in Spanien so getrunken, dass ich mir dachte, ach, der kann auch schmecken. Das ist so wie dieses Rum-Erlebnis, von dem ich mal erzählt habe, dass ich zum ersten Mal in der Karibik irgendwie rumgetrunken habe und mir gedacht habe, ach so, das ist nicht nur zum Mischen von irgendwelchen Getränken, sondern das kann man auch so trinken und es schmeckt.
Genau.
Und genauso war es.
Das heißt ja mit Rum, mit Whisky.
Genauso war es bei Branntwein bei mir in Spanien, weil man das da anders serviert. Und ich habe das getrunken und dachte so, ah, so schmeckt also Branntwein. Und ich habe das hier in Deutschland natürlich nie getrunken, weil für mich war das Weinbrandbohne, was irgendwie der Opa irgendwie
verschenkt hat
oder sowas. Und halt irgendwie so dieses Chantre oder sowas, weißt du, was so.
Da bin ich doch noch gar nicht.
Ja, okay. Ja.
Weil ich finde das so schön, dass das so sprudelt.
Zu Unrecht. Genau ich wollte nur sagen, zu Unrecht einen schlechten Ruf eigentlich.
Naja, also so ein Asbach Uralt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es den auch gelagert gibt, aber da gebe ich dir völlig recht. Da ist man immer so hin und her gerissen. Hm. Das kippt man in den Kaffee. Der andere Weinbrand aus Deutschland ist Chantre.
Ja.
Ist also nichts Französisches. Und das ist so lustig. Weißt du, warum der Chantre heißt? Weil Ludwig Eckes, hier, Eckes Edelkirsch,
ja.
Die Frau hieß so. Das ist der Geburtsname der echt? Frau.
Mhm. Wirklich?
Seit 1953 gibt's den, ja. Und ich habe leider nur die Zahlen von 2007. Aber da war der Chantrey mit 13 Millionen Flaschen auf Rang 2 der meistverkauften Spirituosen in Deutschland.
Echt?
So, jetzt kommst du. Mhm. Aber
da denkt man doch, dass heute doch keiner mehr kauft, oder?
Doch.
Krass. Also das ist so ein Getränk, von dem ich mir immer denke, das ist doch irgendwie bestimmt vor 20 Jahren so gut wie ausgestorben.
Nein, das sind die auf Frauentausch gucken und den Bachelor und so. Anders kannst du das, da brauchst du schon eine gute Tasse Chantrey.
Ja, das wird wahrscheinlich nur mit Chantrey möglich sein, das kann schon sein, ja.
So, und die haben aber beide einen Alkoholgehalt von 36%, dürfen sich also so nicht deutscher Weinbrand nennen. Dann kommen wir nach Frankreich und das Erste, was uns bei Weinbrand einfällt, ist der Cognac. Mhm. Ne, ist im Grunde ja nichts anderes. Mhm. Aber auch die haben eine geografisch geschützte Bezeichnung, also Eau de Vie de Wien ist, oder auch Eau de Vie de Wien de Cognac, ist halt als Branntwein eine geschützte geografische Bezeichnung. Weinbrand oder aus Wein des Departements Charente und Charente Maritime, die werden dann als Cognac bezeichnet. Mhm. Und die Mindestlagerung beträgt 30 Monate in Holzfächern aus Eichenholz. Mhm. Das hast du zum Beispiel in Deutschland nicht. Die können, glaube ich, auch schon, weiß ich da, die kannst du gleich raushauen. Keine Ahnung, ob es da eine Beschränkung gibt. Habe ich nichts gefunden. Und der Cognac muss auch einen Alkoholgehalt von mindestens 40 Volumenprozent aufweisen.
Okay.
Weinbrände aus dem Gebiet Gascogne heißen Armagnac.
Ah. Mhm.
Ich habe das, als ich ein kleiner Junge war, weiß ich noch, dass mein Vater einen Armagnac getrunken hat. Mhm. Ja, ich habe aber gedacht, er meint Ammoniak. Und habe den ganzen Abend gelitten. Meine Mutter hat mir das später erzählt, mir ging es nicht gut, weil ich dachte, mein Vater vergiftet sich gerade. Da müssen so um die 12 oder 13 gewesen sein. Und auch Armagnac ist eine geschützte geografische Herkunftsbezeichnung. Und dieser wird aber im Gegensatz zum Cognac nicht im Doppelbrandverfahren, das nennt sich auch Chantaise, sondern in einem einmaligen Brenndurchgang hergestellt. Das heißt, die Methode Armagnac, da wird der Rohbrand und der Feinbrand in einem einzigen Brennprozess kombiniert. Mhm. Und jetzt kommen wir zu Spanien und da will ich drauf hinaus. Dabei wird oft verwechselt, aber der Unterschied zwischen dem französischen Weinbrand, also dem Cognac, und dem Brandy ist, dass beim Brandy jede beliebige Traubensorte gewählt werden kann. Das ist also beim Cognac und so, da hast du gewisse Rebsorten, die da zugelassen sind. Beim Brandy darfst du alles reinballern, was du willst. Und Spanien ist das Land mit der wahrscheinlich längsten Brandy-Tradition Europas und ist auch der größte Brandy-Produzent der Welt. 90% aller Brandys kommen aus Spanien. Und der spanische Brandy kommt aus der Region Jerez de la Frontera an der Atlantikküste. Und dieses Erzeugnis ist seit 1987 unter der Bezeichnung Brandy de Jerez geschützt.
Ja.
Und auch da gibt es ein besonderes Destillationsverfahren zur Anwendung. Also dabei werden zwei völlig verschiedene Destillate verwendet, die Hollandas und die Destilados. Die Hollandas besteht zu 60-65% aus Alkohol und ist der eigentliche Träger des Brandy-Aromas. Und das Destillados hat einen Alkoholgehalt von 84-86% und ist eher neutral. Und diese Kombination mit den Aromaträgern sorgt ein bisschen für eine leichterer, feinerer Geschmack, sonst wäre das Ganze zu schwer. Also der spanische Brandy muss in Fässern aus amerikanischer weißer Steineiche gelagert werden. Mhm. Und meistens ist da auch vorher Sherry drin gelagert worden. Mhm. Deswegen hast du dann auch so ein bisschen Sherry-Note, das kennt man vom Whisky. Und das Solera-Verfahren ist ein Jahrgangs, also es ist nicht so, dass der dann gelagert wird, also irgendwie über 5 Jahre oder über 10 Jahre oder sonst was, sondern du hast verschiedene Fässer mit verschiedenen Reifegraden und da wird immer was ins nächste Fass übergenommen. Und da gibt es zum Beispiel den Grand Duque d'Alba Oro aus der Bodega Williams und Humbert. Das sind ein zwölfstufiges Solera-Verfahren. Also wird das in 12 unterschiedliche Fässern weitergegeben. Und der Brandy hat einen Alkoholgehalt, also das ist schon die Oberstufe. Und der Brandy hat einen Alkoholgehalt von 36-45 Volumenprozent. Und 3 unterschiedliche Qualitätsstufen. Einmal den Solera. Da muss er mindestens 6 Monate fast gelagert sein. hat ein bisschen eine hellere Farbe, ist leichter und besitzt noch einen frischen Weingeschmack. Ja, gibt auch welche, die sind 18 Monate. Solera Reserva, das fängt jetzt übrigens auch beim Rum an, dass sie dieses Verfahren benutzen. 12 Monate Minimum, reicht aber auch bis zu 5 Jahren. Das Durchschnittsalter ist so bei 3 Jahre und der ist schon ein bisschen dunkler. Und dann gibt es das Solera Grand Reserva, 36 Monate ist Minimum bis Grenze offen. Also gibt es auch welche, die sind 100 Jahre alt und sonst was. Und das sind die, die eigentlich, die machen richtig Spaß. Ne? Die haben dann so Kaffee, Schokolade, Karamell, Vanille und so weiter. Da gibt es noch einen Conde de Osborne. Und dann, den googelt mal bitte, weil die Flasche, die kennt man auch, die hat Salvador Dali kreiert.
Das mit dem Stier?
Und man, ja. Und ja, das ist aber so eine Edelflasche. Ne? Hm. Das ist nicht der Osborne, den man jetzt so...
Der Veterano.
Und du nimmst eigentlich ein Cognac-Glas für den Brandy und erwärmst in so 10 Minuten, hält man den eigentlich in der Hand. So, warum ich das aber jetzt so ausschweifend erzählt habe, ich mag zum Beispiel unglaublich gerne, also ich habe auch teure Brandys, aber wenn man jetzt so den Supermarkt-Brandy nimmt oder so, immer den, also meiner Meinung nach, den Cardinal Mendoza. Mhm. Den liebe ich. Und ich habe den getrunken in einem spanischen Restaurant und seitdem trinke ich den nur noch so. Und ich habe ja einen Weihnachtsbrandy, habe ich dir ja geschickt und habe dir auch gesagt, den musst du warm trinken. Und da geht es nämlich auch darum, du nimmst, ich habe so ein großes Whiskyglas, da kommt sprudelndes Wasser rein, also heiß gesprudeltes Wasser, jetzt kein Sodawasser, sondern heißes Wasser. Und den Cognac-Schwenker stellst du dann im Grunde mit dem Bauch legst du auf dieses Glas und dann erwärmt sich dieser Brandy. Und wenn du den warm trinkst, dann kommen diese ganzen Aromen viel stärker raus. Und das war ein Geschmackserlebnis. Das hat mich so weggeblasen.
Ja. Also diese Methode kenne ich nicht. Ich kenne es in Spanien wirklich so, dass du das auch aus diesen großen Gläsern trinkst, aus diesen Schwenkern und dass es angezündet wird. Also kurz angezündet und dann wird ein Deckel oben drauf gelegt, dass die Flamme weg, dass die Flamme weg ist, aber halt wirklich nicht so lang brennen lassen, sondern einfach kurz brennen lassen und dann oben Deckel drauf. Und das kenne ich so in Spanien immer so. Auch in spanischen Restaurants kenne ich das so, dass die angezündet wird und dann aber halt wirklich so ein bisschen erwärmt getrunken wird. Kenne ich auch.
Ah ja.
Okay. Um die Aromen rauszukitzeln.
Ja. Genau. Und das ist traumhaft. Also das ist, kenne ich so vom Cognac nicht, vom Weinbrand sowieso nicht. Das habe ich das erste Mal mit diesem Brandy erlebt und seitdem liebe ich diesen Brandy. Also das ist so eine tolle Erfahrung.
Cardinal Mendoza, muss ich mir mal gleich mal
Cardinal Mendoza, das ist jetzt, ich finde ihn ganz okay, kannst aber kalt nicht trinken, er muss wirklich warm.
Ja.
Und dann hast du diese herrliche Kaffeenote.
Okay.
Da reicht mir dann aber auch einer am Abend, also weil das so ein schöner, intensiver Geschmack.
Ja, man trinkt ihn ja als Digestiv auch, ne? Also man trinkt ihn nach dem Essen an so ein Stadt
Absacker.
Genau,
also Stadtkäse.
Stadtkäse. Nee, lassen Sie den Käse weg.
Cognac.
Ja, sehr interessant, sehr schön und für mich ein komplett neues Feld, weil ich mich da überhaupt gar nicht auskenne.
Wichtig ist halt, wie man was macht, wie beschäftigt man sich, welche Spielarten gibt's da. Und das macht dann einen Brenner oder sogar einen Koch dann weltberühmt. Oh, was für ein Übergang zu.
Jetzt habe ich es gerade nicht gemerkt. Guck mal.
Jedes Jahr im November steigt in der kastilischen Stadt Valladolid eine Art Spanien sucht die Supertapper. Dann prämiert eine Jury die besten Tapper der Köche und Nachwuchsköche. Auch in anderen spanischen Regionen ist es mittlerweile beliebt, einen Wettbewerb für den besten Nachwuchskoch zu veranstalten. So ist es kaum verwunderlich, dass es im Baskenland nach Kyoto die meisten Michelin-Sterne-Köche pro Einwohner weltweit gibt. Schon allein in und um die kulinarische Hochburg und europäischen Kulturhauptstadt San Sebastian glänzen stolze 16 Sterne. Denn Spaniens Küche ist mittlerweile viel mehr als nur regionale Bauernküche. Das haben die Brüder Roca oder auch die Pioniere der Molekularküche Ferran und Albert Adria bewiesen. Den ersten Meilenstein für eine neue Cucina Vasca legten bereits die Pioniere Juan María Zac und Pedro Subiana, als sie in den 70er Jahren aus Frankreich zurückkehrten. Sie hatten mit dem renommierten Chef Paul Bocuse gekocht und brachten eine radikal neue Vision der Nouvelle Cuisine mit, die revolutionär war. Der Patriarch unter den baskischen Chefs war jedoch Louis Irizar mit seiner neuartigen Schule für Hotel- und Gaststättengewerbe Euromar. Die jungen, ambitionierten Köche konnten sich dort kreativ entwickeln und mit dem Einfluss des katalanischen Kollegen Ferran Adrià hat sich nach und nach eine neue Philosophie der modernen Küche etabliert. Aber die Konkurrenz ist hart, beobachtet das Treiben des anderen sehr genau und verzeiht keine Fehler. Toni Vincente, Tochter einer Kochfamilie aus Galizien, erkochte sich einen Michelin-Stern. Doch die Karriere platzte, als sie von befreundeten Fischern auf dem Schwarzmarkt an der Steuer vorbei Jakobsmuscheln orderte und in die Küche schmuggelte. Das flog auf und sie musste ihr Restaurant in Santiago de Compostela schließen. Die Jakobsmuscheln, so der Vorwurf, sollen giftig gewesen sein. Sie konterte, die Macho-Köche und Polizisten, die ihr Telefon abhörten, seien wesentlich giftiger. Seit 2016 betreibt sie wieder ein Restaurant und die Wogen haben sich geglättet. Jakobsmuscheln findet man auf ihrer Speisekarte vergebens. Glaubt man gar nicht, aber die spanische Küche ist viel, viel, viel angesagter als zum Beispiel deutsche Köche. Also der nächste Deutsche ist auf Platz 52, Tim Raue. Mhm. Ne, dann kommt auch irgendwann Juan Amador, der ist dann aber eigentlich schon wieder spanischer Herkunft.
Lustigerweise ist Tim Raue ja nur 2 Sterne dekoriert, ne? Mhm. Und Juan Amador ist ja 3-Sterne-Koch. Weiß ich auch aktuell immer noch, aber hat er zumindest immer mal 3 Sterne gehabt.
Ja, ich glaube, es kommt auch gar nicht so darauf an. Hier der Melzer hat, glaube ich, überhaupt keinen Stern. Und hier unser Freund, wie heißt er, Johann Lafer hat nur einen. Und weißt du, warum der nur einen hat? Weil der so selten da ist. Also das ist der Grund. Es geht gar nicht um die Qualität der Küche oder
wobei
so.
Wobei ich glaube, Lafer hat mittlerweile sein Gourmet-Restaurant, glaube ich, komplett aufgegeben. Ich glaube, da hat nur noch dieses normale, in Anführungszeichen, auf der Stromburg. Ich glaube, dieses Gourmet, das ist ja ganz oft so.
Ich habe da mal gedreht, ich war da mal.
Okay.
Das geht man so durch wie der Heilige Gral irgendwie.
Ja, das ist oftmals so bei diesen Sterne-Restaurants. Ich glaube, gerade Juan Amador, der ja, ich glaube, ist er Deutscher, ist er Spanier? Ich weiß gar nicht, was er ist, aber er ist auf jeden Fall spanischer Abstammung.
Der sieht aber auch aus, als ob der das Steak selber gerissen hat. Also.
Das stimmt allerdings, ja. Ich glaube auch sehr speziell. Ich kenne ihn ja nicht, aber ich glaube, also macht immer so einen sehr speziellen Eindruck. Und der hatte ganz viele Restaurants eröffnet und wieder geschlossen und ständig Konkurs gegangen. Der hat ja irgendwie sich immer 3 Sterne erkocht. Der hat ja hier angefangen, hier in der Umgebung, so in Langen hat er, glaube ich, sein erstes Restaurant gehabt und dann in Frankfurt oder Wiesbaden und sowas, also hier gerade im Rhein-Main-Gebiet. Dann war er ja ganz lange in Mannheim und hatte da ja auch irgendwie Sterne-Restaurants und ist ja ständig mit irgendwelchen Sachen Konkurs gegangen und ist hat dann immer irgendwie, und dann ist er ja dann nach Österreich, ne?
Jetzt ist ja, er ich glaube, in Wien. Jetzt aber die haben ja auch dann irgendwo in Japan und ja. Du hast dann aber auch immer Mäzene dahinter, ne, die das finanzieren oder so. Also ich weiß es.
Hinter jedem 3-Sterne-Restaurant muss irgendwas stehen. Entweder ein Mäzen, der das irgendwie finanziert, oder ganz oft eben das Hotel. Ich hatte ja mal irgendwann in einer Folge dieses Buch vorgestellt von Gregor Weber, Kochen ist Krieg. Und das habe ich mir jetzt zum dritten Mal durchgelesen, auch im Zuge dieser Buchvorstellung. Und in diesem Buch ist er in einer Folge, in einem Kapitel ist er eben bei einem Sterne-Restaurant bei Christian Bau im Saarland, der einer der 10 3-Sterne-Köche ist in Deutschland. Und da durfte er eben für mehrere Tage eben in der Küche mithelfen. Und da hat er eben auch selbst gesagt, dass er noch nie vorher in einem 3-Sterne-Restaurant gegessen hat. Und er wurde da abends dann auch eingeladen zum Essen und hat eben einfach gesagt, ja, man sollte einfach keine Berührungsängste haben. Man sollte das eben als Erlebnis einfach mal ansehen und hat einfach an einem Beispiel deutlich gemacht, warum auch so ein Gericht so teuer sein muss, oder hat einfach nur am Ende die Frage gestellt, 55 € für dieses Hauptgericht, ist es zu teuer oder nicht? Und hat dann einfach dem Leser die Antwort überlassen und hat einfach dargestellt, und das war eine Paella. Ach. Also die Interpretation einer Paella von Christian Bau. Und er hat dann einfach gesagt, was gemacht werden musste. Und hat dann, also was man halt kennt, was bei einer richtig guten Paella eben mit Safran gekocht und die Fische und noch
Hühnchen kommt, glaube ich,
da rein. Und die Muscheln und da diese Muscheln wurden da noch irgendwie, wurde der Rand noch entfernt und das noch gemacht und also wirklich noch eine sehr, sehr gute Paella. Und dann hat er gesagt, und diese Paella wurde dann fertig gekocht, einfach in Schockfroster getan und dann einfach durchpassiert. Das wurde klein gehäckselt und einfach durchpassiert. Da wurde ein ganz feines Püree gemacht und das war einfach nur die Beilage. Ein ganz kleiner Klecks auf dem Teller und der Hauptdarsteller war ein ganz, ganz teurer Fisch, der normalerweise, ich weiß nicht mehr genau, welcher Fisch das war, aber der normalerweise kostet da das Kilo so viel und dann gibt es den noch in der Luxusvariante, da kostet das Kilo so viel und dieser Fisch wird in einer Region in Frankreich nur mit der Leine gefangen. Und der kostet dann irgendwie fünfmal so viel. Und der war eben dieser Hauptdarsteller. Und dann wurden noch ganz viele andere Sachen dann eben gemacht. Da wurden eben Hühnerchips da ausgebraten. Wirklich nur ein ganz kleines Stückchen wurde dann noch reingesetzt. Und das war so unfassbar aufwendig. Und am Ende dachte man sich so, ja, nee, 55 Euro ist dafür nicht zu teuer. Ich weiß nicht, ob man es essen muss, aber es ist einfach erstaunlich.
Also ich habe das Buch ja bei mir auf dem Schreibtisch liegen und freue mich jetzt schon, das zu lesen, weil du hast so oft und immer wieder was erzählt. Aber Buch ist ein schöner Übergang. Auf
Kichererbsen, literarisch.
Ich habe ein ganz wundervolles Buch und zwar die Culinaria Española. Spanier-Ausgabe, also spanische Spezialitäten. Sie ist, das ist ein Hardcover-Buch. Das ist 32 Zentimeter hoch und 28 Zentimeter breit.
Okay.
Ein Riesending.
Mit einer Naranja auf der Vorderseite.
So nennt man die Orange unter Fachkreisen, ja. Richtig. Hat ja fast 500 Seiten und das macht so Spaß. Also die Rezepte, wenn ich ehrlich bin, ich habe da noch nie was draus gekocht, das interessiert mich auch gar nicht, sondern das sind tolle Bilder, das sind tolle Geschichten, das Land mit den ganzen Regionen wird hier vorgestellt, es gibt was wir auch vorhin in dem Wissenswerten hatten, wir haben ja 8 unterschiedliche Großküchen oder Regionalküchen, die werden natürlich ja alle vorgestellt, mit den ganzen Getränken, der Mandelkuchen, also die Rezepte sind zuhauf drin. Mich hat's aber noch nie so gedüngt, da jetzt wirklich ein Rezept auszuprobieren, weil diese ganzen Bilder und diese ganzen Geschichten, man sitzt da vielleicht mit einem spanischen Rotwein, mit einem
Monastrell
oder
einem Cuvée aus Monastrell und Tempranillo.
Und dann fängst du an und blätterst und es macht einfach Spaß. Du hast die ganzen Spezialitäten. Du hast, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, wo ich es aufblätter, kriege ich schon wieder Bock. Also ich habe hier eine Tarta de Manzanas, einen Apfelkuchen. Und ich weiß jetzt schon, dass du verzückt sein wirst, wenn ich dir das Bild zeige. Guck mal, sieht das nicht lecker aus? Also du hast die ganz alle die Regionen, das ist unglaublich. Hier sind die ganzen Tapas.
Ja, das darum geht's halt auch in so einem guten Kochbuch. Sind halt auch die Bilder sehr wichtig. Und wenn das einfach, ja, sieht super aus.
Also ich habe hier mir so ein Post-it reingeklebt und ich weiß nicht mehr, was ich da kochen wollte. Entweder ist es Merluza a la Sidra, das ist Seehecht in Apfelwein.
Ich wollte gerade sagen, Merluza ist der ganze, gibt es in Spanien eigentlich, das glaube ich, der häufigste Fisch, der in Spanien, also, Seehecht habe ich in Spanien ganz oft gegessen, dieses, das gibt es in allen möglichen Varianten.
Aber Apfelwein.
Was ist denn, was ist das da unten? Ist das Pastis nee, das oder
ist
was ist
Apfelwein.
Das?
Also, ach, ist wohl auch okay. In Spanien, sehe ich jetzt, also, das ist jetzt auch gerade die kulinarische Entdeckung live. War mir auch nicht klar. Dann habe ich hier Paprikawurst in Apfelwein, Chorizo e Sidra oder Apfel in Sidra, also Manzanas a la Sidra. Das sind die, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Wir machen das ganz oft, dass wir uns abends hinsetzen und uns gute Bücher nehmen, Bilderbücher, viel auch mit Kunst und so. Und dann schmökert jeder für sich und dann sagt, hier, guck mal das oder guck mal das. Und das sind also die ganzen Kulinarier, die gibt es zu ganz vielen Themen. Es gibt auch Deutschland, ich meine, ich hätte sie fast alle. Also wenn, dann ist mir das wirklich zufällig durchgegangen. Ich habe Japan, ja. Amerika, die sind mal groß, mal klein, die gibt es in unterschiedlichen Formaten. Das ist jetzt wirklich XXL, aber es macht so eine Freude. Liegt bei, wenn man es neu kauft... ich glaube, das gibt's gar nicht mehr neu. Also die alten liegen so bei 10 Euro. Ach nee, guck mal, Karibik habe ich nicht. 10 Euro, 15 Euro. Das hier liegt bei, gebraucht bei, ja, so um die 30 Euro. Also es sind wirklich überhaupt keine Preise.
Auf jeden Fall der Link auf unserer Facebook-Seite, wie immer, zu einem kulinarischen Spanienführer allererster Kajüte. Wunderbar, das ist ein wirklich dicker Schinken. Es fällt mir gerade auf, dass man zu einem Buch auch was Kulinarisches sagt.
Ein dicker Serrano-Schinken.
Ein dicker Serrano-Schinken oder ein Iberico-Schweinschinken.
Stimmt, der Iberico.
Auch da gibt es ja auch, das ist auch alles Spanisch, ne? Auch ganz toll, ganz tolle Sachen. Ja, kommen wir zur die kulinarische Erfahrung. Meine kulinarische Erfahrung oder mein Tipps und Tricks, das ist ja weit gefasst, ist heute ein Tipp, auch zum Thema Kochliteratur. Nämlich dort, wenn man nicht genau weiß, welche Bücher man sich kaufen soll oder wenn man überlegt, ich würde gerne mal ein Kochbuch verschenken und irgendwie eine Schneise haben möchte durch den Wust und die Vielzahl von Kochbüchern, gibt es eine sehr schöne Seite, der Kulinarischen Akademie. Kennst du die?
Nein.
Kulinarische Akademie, das ist Gastronomische Akademie, so heißt das. Gastronomische Akademie ist ein, ich habe dort mir schon ganz viele Kochbücher empfehlen lassen und da wurden mir auch schon ganz viel, da habe ich mir auch schon ganz viele gewünscht und sowas. Das ist ein eingetragener Verein, also ein e.V., das besteht aus Fachleuten aus Gastronomie, Hotellerie, es sind aber auch Mediziner, Ernährungswissenschaftler, Lebensmitteltechniker und sowas versammelt und die sind gemeinnützig. Das heißt, die verdienen da kein Geld mit, sondern die haben einfach nur
Bock darauf.
Was machen die denn? Das ist halt ein Verein aus Leuten, die sich halt dafür interessieren, die auch vom Fach sind und die wollen das Verständnis von Essen und Trinken pflegen, Weiterbildung betreiben und Verbindungen schaffen zwischen Praxis und Wissenschaft.
Das sind ja wir.
Alles zum Thema Kulinarik. Im Prinzip sind wir das, ja. Und man kann da sogar auch Mitglied werden. Warum ich auf dieser Seite aber hauptsächlich bin, ist, dass die Kochbücher bewerten und empfehlen und auch immer einen literarischen Wettbewerb ausrufen jedes Jahr und jedes Jahr aus den Neuerscheinungen immer Bücher auszeichnen mit Gold- und Silbermedaillen und mit der goldenen Feder. Und es gibt dort ein Bücherarchiv dieser ganzen ausgezeichneten Bücher. Das heißt, immer die besten Bücher werden dort ausgezeichnet. Und du kannst dort...
das kenne ich, die Feder kenne ich.
Du kannst diese Kategorie, das sind die vergeben die.
Ach.
Und du kannst dort eben in diesem Archiv stöbern und kannst dir aus diesen ganzen Jahren, du kannst es dir entsprechend anordnen lassen. Ich gucke eben meistens nach den Themen. Du kannst es auch nach Gold- und Silbermedaillen ordnen lassen, aber das interessiert mich jetzt gar nicht so stark, sondern du kannst eben gucken, also es gibt ganz alle möglichen Kategorien, also Patisserie und Backen, Fisch und Krustentiere, Fleisch und Geflügel. Du kannst die regionale Küchen dir anzeigen lassen. Du kannst Getränke verschiedene dir anzeigen lassen. Also Bücher, die sich dann eben zum Thema, keine Ahnung, Cocktail oder Wein oder was weiß ich. Du kannst Küchentechniken angeben und du kannst auch dir sogar die Bücher anordnen lassen nach Prominenten oder TV-Köchen oder sowas. So bin ich zum Beispiel auf mein Lafer-Buch gekommen.
Ach, guck mal.
So bin ich auch auf dieses Südtirol-Kochbuch gekommen, was ich jetzt zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und ganz, ganz tolle Sachen. Du stöberst da durch und du hättest eigentlich Bock auf fast jedes Buch. Dann gibt es ein Buch, das ich über das aktuelle Käsebuch, also auch mit ganz tollen Bildern, also auch wirklich sehr hochwertige, ganz tolle Bücher. Also du siehst das, liest das, guckst dir das an und hättest eigentlich Bock, dir fast jedes Buch zu kaufen. Also auch jeder...
Ich habe heute gar keine Zeit. Ich will unbedingt auf diese Seite und schmökern.
gastronomische-akademie.de. Sehr, sehr empfehlenswert, wenn man irgendwie so die aktuellen Bücher, ich bin ja auch ja nicht informiert über die ganzen aktuellen Bücher oder welcher Sternekoch oder welcher Koch jetzt gerade irgendwie ein neues Buch rausgebracht hat oder was es jetzt Neues zum Thema, was weiß ich was gibt, ne? Zum Thema Tapas oder zum Thema, also jetzt aktuell habe ich gerade irgendwie gesehen, gibt es ein ganz tolles Käsebuch. Da habe ich auch relativ wenig Ahnung von, aber wenn man da mal irgendwie sich denkt, würde ich mich mal gerne mit beschäftigen, auch mit ganz tollen Bildern. Das sind immer sehr schöne, sehr ästhetische, sehr ansprechende Bücher und die gut bewerteten, die werden da alle vorgestellt. Auch die aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.
Das ist aber toll. Aber die beschäftigen sich wirklich mit dem Thema Kochbücher?
Die beschäftigen sich mit dem Thema Kochbücher. Und mega. Ja. Vor allen Dingen für Leute, die sich dafür interessieren, für Fachleute geeignet, genauso wie für den absoluten Laien, der einfach mal sich ein gutes Kochbuch kaufen will. und gar nicht weiß, was er sich eigentlich kaufen will, sondern einfach da mal stöbern und mal gucken, was einen interessiert und dann vielleicht irgendwie woanders nochmal eine Bewertung lesen, was andere dazu sagen oder so. Also als Ersteinstieg ist das auch super geeignet. Und bisher habe ich da echt schöne und wirklich gute und vor allen Dingen auch wertige Kochbücher. Du kennst das ja auch so, ne? Du hast so ein Buch in der Hand und das ist einfach so, einfach schön. Also dieses Südtirol-Kochbuch, das ist einfach, das hat neben so einem Goldschnitt noch an der Seite. Das heißt, du hast es auch, hast dieses Buch und das ist einfach so schön aufzuschlagen und schön in der Hand zu halten mit tollen Fotografien. Und das ist eben, wie du sagst, du machst es auf. Du musst nicht unbedingt was daraus kochen. Also man kauft sich natürlich, um was daraus zu kochen. Es sind auch tolle Rezepte drin und ich koche auch darauf was draus. Aber allein das Durchblättern und die Bilder sich anzugucken, ist einfach schon toll.
Stark. Richtig stark. Das finde ich ein Megatipp.
Ja, freut mich.
Ich habe mir eigentlich geschworen, jetzt mal ein bisschen kürzer zu treten, weil ich auch so viele Bücher habe, die ich noch aufarbeiten muss. Und jetzt kommst du mit so einem Tipp daher. Und
kannst du vergessen, ne?
Jetzt, ja. So kann man das auf den Punkt bringen.
Oh je. Dazu der Link natürlich auf unserer Facebook-Seite Kichererbsen, der Podcast. Kommt bitte, liked uns bitte und schreibt vielleicht auch, wenn ihr auf dieser Seite wart und wenn ihr für euch vielleicht ein Buch bestellt habt über diese Seite. Nee, man kann ja sich gar, glaube ich, gar keine, nee, man kann keine Bücher sich da bestellen. Aber man kann, was man machen kann, ist, man kann diese Akademie anschreiben und kann sich auch, man kann auch mit denen korrespondieren, das habe ich auch schon gemacht. Und dann schreibt dir dann einer zurück und sagt, aktuell würde ich Ihnen das und das aus den Gründen empfehlen. Also man kann mit denen in Korrespondenz treten. Ja, echt? Und Leute, die einfach Bock darauf haben, die verdienen da kein Geld mit, sondern du kannst da hinschreiben und dann sagen dir, ja, ja, oder sagst du, ich habe das.
Wenn ihr was wissen wollt, schreibt uns auf Facebook. Ja. Wenn ihr Buchempfehlung, Rezeptempfehlung, schreibt uns auf Facebook. Wir möchten gerne einen Austausch. Wir kriegen auch kein Geld dafür, sondern wir lieben die Kulinarik. Wir lieben darüber zu reden und wir lieben euch. Also liked, teilt diesen Podcast.
Das wäre eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, aber wir beschließen natürlich diesen Podcast wie immer auch mit Musik und kommen deswegen jetzt zu unserem zu unserer Musikempfehlung.
Kichererbsen, musikalisch.
Ja, bei mir geht das relativ schnell. Marquez, weil ich mag die Würstchen und ich finde die Band auch toll.
Das ist der beste Grund.
Vayamos Compañeros ist das Einzige, was ich aussprechen kann. Die haben übrigens eine ganz tolle Version. Es gibt so eine Kinder-CD. Ich weiß nicht, ob du kennst. Giraffenaffen. Und da gibt's eine schöne Version auf der Mauer, auf der Lauer. Singt auch Marquez, ist ja eine deutsche Band. Und Vayamos Compañeros, finde ich, das macht mir immer gute Laune. Als ich noch Sport getrieben habe, hatte ich das auf meiner Playlist, als ich gejoggt habe, war es das erste Lied. Das
ist ja noch gar nicht so lange her, dann, dass du Sport gemacht hast. Weißt du, da hättest du ja auch sagen können, da habe ich drauf gehabt, was weiß ich, irgendwie Peter Alexander damals, als ich noch Sport getrieben habe in den 70er Jahren.
Die aktuelle Singles der Beatles. Ja,
genau. Sehr gut, kommt mit auf unsere Playlist, die schon 3 Abonnenten hat. Seien Sie doch der Vierte.
Ja, wir haben mittlerweile mehr.
Okay. Gut.
Ja. Ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich hatte die, glaube ich, nicht öffentlich. Also ich habe da jetzt mal geguckt. Also da sind dann die 3 schon sehr verwunderlich.
Das wäre hilfreich, öffentlich.
Also jede Folge kommt ein Song drauf. Wir sind mittlerweile, ich weiß nicht, bei 3 Stunden. Das macht so eine Freude, es macht so einen Spaß. Es gibt Lieder zu entdecken, es gibt Lieder neu zu hören. Es macht einfach Laune, wie auch der Song, den uns der Frank jetzt vorstellt.
Genau, ich habe nämlich einen Song von Shakira, die ja jeder kennt, aber einen Song auf Spanisch. Denn Shakira ist ja
wie bitte?
Waka Waka. Nicht Waka Waka. Waka Waka. Waka
Waka. Aber ist doch von der,
Spanisch.
Ne?
Die ist das so. Waka Waka, ist das Spanisch? Nee, ich glaube nicht. Sie hat ja dann auf Englisch gesungen, aber sie ist ja Kolumbianerin und hat aber ihre ersten Lieder auf Spanisch gesungen, nur auf Spanisch. Und war ja auch total erfolgreich schon in Lateinamerika und in Spanien, also in allen spanischsprachigen Ländern, bevor sie international ihren Durchbruch hatte. Und eines ihrer ersten Lieder heißt Estoy aquí. Das heißt auf Deutsch, ich bin da. Und das kommt auf meine Playlist. Das ist der typische Shakira-Sound, auch mit ihrer typischen Shakira-Stimme, aber das Ganze auf Spanisch. Fand ich total interessant.
Eieieiei. Das ist von 90. Platte ist Pies des Salzos von 1995. Und da hat sie dunkle Haare auf dem Platz.
Singt aber genauso, wie man sie kennt. Also es ist die typische Shakira-Stimme, aber halt alles auf Spanisch, aber auch durchaus ein Gute-Laune-Lied. Estoy aquí. Bei uns sehr unbekannt und in Spanien ein Hit gewesen.
Aber das Schöne ist, wenn ihr den Song jetzt hört, denkt ihr immer an uns.
Genau. Estoy aquí. Und ich bin da und wir sind jetzt gleich weg.
Das war Kichererbsen. Nicht nur diese Folge, sondern der komplette Podcast. Wir hören auf, denn wenn es am schönsten ist, sollte man gehen. Vielen, vielen Dank, lieber Frank. Das hat viel Spaß gemacht. Das war ganz große Klasse. Ich mache weiter. Und zwar hatte ich mir ein Zwischenformat überlegt. Der Mensch hinterm Teller. Haben wir oft angekündigt. Das wird jetzt ein eigenständiger Podcast. Die erste Folge ist übrigens schon online. Mit Ausbilder Schmidt. Also schaut mal vorbei, ich würde mich sehr freuen. Wir reden übers Essen, wir reden übers Kochen. Das wird aber noch viel, viel ausführlicher. Da kommt noch viel, viel mehr auf euch zu. Also auch mit Rezepten. Es gibt eine Facebook-Seite, es gibt wieder eine Spotify-Playlist. Also alles wie gehabt, nur anders. Und bitte, bitte, bitte unterstützt uns weiter. Schaut auf die Homepage von Frank, der auch immer wieder neue, tolle Projekte macht. Und ich hoffe, wir hören uns bei Der Mensch hinterm Teller mit Ausbilder Schmidt. Bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Das war
Kichererbsen,
der kulinarisch witzige Podcast.
Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht.
Mit Ingo Oschmann.
Innen drin viel strukturierter.
Und Frank Fischer.
Der Name passt zu dem, was wir hier bekommen.
Liebe junge Hörspielfreunde, bitte schreibt uns, wie euch das soeben gesendete Hörspiel gefallen hat. Oder schickt uns eine kleine Zeichnung. Unsere Adresse lautet Internationales Märchenfestival.
Sind Sie am Ende, dann kann man das Ganze zusammenschneiden.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm ist damit beendet. Gute Nacht.